Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night. Und jetzt sogar diesmal vorläufig die letzte.
Oh. Ja, höchstwahrscheinlich. Also zumindest die vorläufig letzte mit mir. Ja. Und dann, wir hatten ja dazu aufgerufen, also wir hatten ja schon letzte Sendung angekündigt, das wie vorletzte, hatten wir ja schon angekündigt, dass das jetzt die letzte wird und das deswegen, weil, aus Gründen, die ihr dann im Blogbeitrag lesen könnt und dass wir auch nach Leuten suchen, die vielleicht die Themen vorbereiten möchten. Also das heißt, die Bock haben, mal Sendungen selber zu machen, aber nicht so viel von Technik und so weiter verstehen und also auch nicht so verstehen wollen. Dann kann der Benny streamen und ihr könnt dann einfach losmoderieren und dann loslegen. Und das macht bestimmt total Spaß. Ach ja, übrigens, das ist der Benny, der da ist.
Juhu! Und das ist der Dennis, der andere da.
Hallo.
Ich zeig gerade mit dem Finger irgendwelche Richtungen, aber ich weiß nicht, wo du bist.
Ich zeig immer in Richtung Bildschirm, weil das Mumble, ist so, Mumble, du da. Kommst. Ja, du kommst aus der kleinen Kiste, die hier steht und über die ich jetzt hier spreche. Ja, ansonsten gibt's, glaube ich, nicht mehr viel zu erzählen, außer dass wir heute eine vollgepackte Sendung haben, wie eigentlich immer, aber diesmal noch vollgepackter. Und
wir hauen jetzt einfach alles raus, was noch da ist.
Dann alles muss raus. Und ihr könnt mich jetzt sogar direkt anschreiben. Ich bin Dennis Polari, deswegen wegen dem Chat und so.
Ihr könnt mich an. Im Chat, das ist eine Neuheit.
Ja. Also ihr könnt mich, also wenn muss, dann dürft ihr.
aber nur wenn muss. Ja. Aber ich glaube, dann lassen wir mal los mit Themen, sonst kommen wir hier nirgends hin.
Diaspora aktuell.
Da rumpelt es in der Kiste, wo Dennis
da rumpelt? Drin lohmt. Was? Nein, ja, hier rumpelt es nicht.
Von dir ist gerade Gerumpel gekommen, aus eben der Kiste, rum- wo du drin rauskommst oder so.
Wo ich reinspreche.
Mir fällt gerade ein, hat Faldi nicht gesagt, dass er die Jingles live sprechen will, aber Faldi ist nicht da. Naja, dann nehmen wir halt wieder die aufgenommenen Jingles.
Genau, man kann nicht jeden Luxus haben.
Ja.
So.
Achso, Deo schreibt, das ist live. Ja, das ist natürlich selbstverständlich, das ist alles live. Das klingt nur so wie immer. Das war immer live.
Genau. Ja, also, wir müssen erstmal wieder schreckliche Nachrichten vollbringen und überbringen. Und zwar ist ein weiterer Pott gestorben. Er hat sich zurück in sein Schneckenhaus, vielleicht in die Kiste, man weiß es nicht. Hat sich, also das ist über den Pott, über den wir sprechen, das ist diasp.br, also diasp, nee,
diasp. Nee, ohne Punkt. Pott.diasp.br. diaspbr.org. Mann, wer denkt sich denn so einen Namen aus? Kein Wunder, sind die down.
Da wollte keiner hin, das war zu kompliziert zu schreiben. Wahrscheinlich. Und das ist der European Pod, also das ist der europäische Pod von Diaspora Brazil und die haben gesagt, nee, wir wollen jetzt nicht mehr.
Ja, nee, die haben ja dann noch einen zweiten Pod aufgemacht, diasporabrasil.org.
Ja.
Der läuft noch. Die sollen jetzt einfach alle da umziehen. Was ich ein bisschen doof finde, die hätten doch einfach die Datenbank von dem einen Pod auf den neuen Server umziehen können. Ich meine, bloß, ich habe jetzt schon dreimal meinen Pod umgezogen. Ich hätte auch jedes Mal einen neuen Pod aufmachen können, schon dann löschen. Hat ein User das Problem, muss ich die Daten nicht umziehen.
Ja, aber ist halt die Frage, ob du das dann direkt einfach so reinwirfst in die Datenbank, weil du hast natürlich auch weiß ich nicht, ob das so gut ist.
Ich habe das direkt per MySQL in SSH reingepiped, rüber direkt wieder in MySQL rein.
Alle wissen Bescheid.
Zwischendurch irgendwie in einem File war, das lief zack, 2 Minuten oder so war das drüben oder so.
Alle wissen Bescheid, was Benny gesagt hat, ne? Also wir lassen das mal so stehen.
Ja, die Daten sind auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus und alles war perfekt. Dazwischen war
so ein bisschen Magic. So muss das erklärt werden. So einfach. Genau. Ja, das ist schade, aber das ist jetzt natürlich mal der Einzelfall, dass wir das jetzt in der Sendung mal so raus. Ja, aber weil es auch mal irgendwie beobachtbar war. Wir haben View Skew, die selber nicht wissen, wie sie ausgesprochen werden.
das ist auch so ein komischer Name. Aber ja. Deus schreibt gerade so, wie ist denn deine Diaspora-ID? ikre@gmail.com.
Ja, wahrscheinlich. Ja, das kann tatsächlich zu Problemen führen, wenn die Domain nicht ordentlich ablesbar ist.
Ja.
Naja. Okay, gut, das dazu. Nur so als kleine Nebennotiz, falls ihr auf dem europäischen Server wart, wisst ihr jetzt, dass es zu Ende ist. Und ansonsten, wenn ihr da irgendwelche Kollegen drauf hattet, dann sucht die mal wieder. Oder irgendwelche interessanten Kollegen.
Was ich nicht weiß, ob sie Löschnachrichten geschickt haben für alle ihre User, die noch da waren. Weil sonst können jetzt die Accounts immer noch gefunden werden, aber man merkt nicht, dass die nicht mehr da sind.
Außer man merkt es am Avatar. Also die haben wohl ihren eigenen Account so selbst nicht gelöscht. Also weil da sieht man den Avatar noch. Deswegen ist der Beitrag auch noch erreichbar. Ja. Also ist die Frage, weiß ich nicht. Ja. Wird man dann sehen.
Wäre aber am saubersten, wenn sie für die gesamte Datenbank mal schnelle Löschnachrichten verschicken würden. Also halt Close-Nachrichten. Mhm.
Gut, das soll aber gar nicht unser Hauptthema werden, sondern es soll mal ein bisschen weitergehen. Wir haben noch mehr.
Ja, stell dir das vor.
Und zwar der Alex Talker. Talker? Ja, ich habe das richtig kopiert. Alex Talker hat gesagt, er würde gerne eine Funktion in Diaspora haben, hat einen Vorschlag gemacht, wie so oft, weil umsetzen macht ja keiner.
Wir haben immer noch nicht unseren Jingle, jetzt muss es immer noch einer umsetzen.
Was denn? Was für ein Jingle?
Ja, wir wollten doch so einen Jingle, wo dann heißt, jetzt muss es nur noch einer umsetzen.
Ja, stimmt, genau. Ja, so, genau, das hätten wir. Ja, das war. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall.
Nein, ich habe nichts getrunken. Dottie meinte so im Voraus, ich soll mich betrinken, dass die Stimmung ein bisschen gehoben wird in der Sendung, aber ich bin total nüchtern.
Genau, das geht von ganz alleine. Ja? Da muss man nur mal ganz laut rumschreien und dann ist man ganz motiviert. Das ist total super. Also Alex Talker hat gesagt, er hätte gerne ein neues Feature. Mhm. Und zwar hätte er gerne die Möglichkeit, private Nachrichten direkt an einen Aspekt zu schicken und nicht einfach nur an eine Einzelperson.
Das habe ich auch schon gefragt, das wäre total cool.
Das wäre total toll. Die Frage, also Sean hat dann bisher nur drauf geantwortet und hat gesagt, naja, also grundsätzlich wäre das schon eine gute Idee. Aber wir könnten meistens genau diese Funktion, die wir dann da kompliziert irgendwie und fast nicht nachvollziehbar, also User Experience mäßig, es gibt ja hier so bei den Designern, gibt es einmal so Design und dann sieht es hübsch aus und ne, man kann das gut bearbeiten und auf der anderen Seite geht es auch um Nachvollziehbarkeit. Also du musst ja schon bei Diaspora jedes Mal dem User erklären, wie halt. Ja, du musst deswegen, das ist User Experience.
Genau.
Kurz UX
abgekürzt. Nur auf Deutsch übersetzt.
Ja, klar, genau. So, und das ist immer so ein bisschen, wenn der User das, was passiert in dieser Box, in der Maschine, in der Kiste, nicht nachvollziehen kann bei irgendeinem Service, also private Nachrichten, da kannst du halt Nachrichten senden und so, dann ist das echt problematisch. Und das ist gerade bei so dezentralen Geschichten, wo alles ein bisschen komplizierter und aufwendiger ist und so, ist es nicht so hübsch.
Ja, naja, also aber eigentlich solltest du ja gar nicht merken, dass es dezentral ist. Und dann macht es gar nicht viel
komplizierter. Ja, aber die Fragen, ja.
Das wäre Benutzerfreundlichkeit, halt nicht, wenn du gar nicht merkst, dass es dezentral wäre.
Das wäre super, aber das würde trotzdem problematisch, also dass du nicht die negativen Aspekte der Dezentralität merkst, aber dass du trotzdem weißt, ist dezentral, ich kann wechseln. Ja, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Aber du hast immer Probleme, wenn du dezentral arbeitest, immer. Immer in irgendeiner Form. Entweder ist es zu langsam oder, weiß ich nicht, du findest die Leute nicht sofort und so. Also Kleinigkeiten, die sich dann summieren
das
und dann kommen die großen Fragen.
Das ist nur, weil die Federation kaputt ist.
Ja.
Sonst wäre das alles perfekt.
Genau. Aber muss sich vielleicht mal einer hinsetzen. Ne? Wir brauchen halt einen Entwickler, der das fixt. Also, zurück zum Thema. Sean hatte gemeint, so User Experience mäßig wäre das nicht so toll. Also ne, für die User Erwartung und für die Nachvollziehbarkeit des Benutzers. Deswegen sollte man vielleicht private Nachrichten weiterhin so verwenden, wie man sie verwendet und Aspekte Objekte weiterhin so verwendet, wie man sie verwendet, also wie Listen unter Facebook. Und dass man eben sagt, okay, eine bessere Alternative wäre ein Gruppenfeature. Das meint zumindest Sean und das meine ich auch. Wenn ich weiß, ich bin in der und der Gruppe und ich schreibe in die und die Gruppe und ich unter der und der Gruppe sind die und die Leute und ich schicke da was hin, dann weiß ich, das geht nur an die. Ja, wenn ich private Nachrichten schicke, will ich das eigentlich, ne? Ich gehe entweder in die Gruppe und erzähle das und sonst nicht.
Ja, aber ich finde, also wenn er hat irgendwas geschrieben, was das Aspekte halt für viele Personen gibt, aber ich habe auch Aspekte für wenige Personen.
Ja.
Und da wäre es total praktisch. Gut, ich kann einen Beitrag an nur diesen Aspekt teilen und dann können alle kommentieren, die in dem Aspekt sind, weil die den dann sehen. Aber das Problem ist, ein Beitrag ist ziemlich schnell unten raus im Stream. Mhm.
Genau. Deswegen, also müsste man da mal gucken, dass man das endlich auch hinzufügt. Weil ich glaube, dann würden sich auch viele, dann würde auch die Kommunikation stärker auf Diaspora stattfinden, die jetzt derzeit auf Lumio stattfindet. Also Leute, die mit dem Design zum Beispiel sich beschäftigen, könnten sich in Gruppen zusammenfinden und nicht einfach nur unter Hashtags und könnten dann irgendwelche Mockups jedes Mal in die Gruppe posten. Und man wäre dann Teil der Gruppe, könnte sich das angucken und würde sich seines Lebens freuen. Ja, oder könnte da mitgestalten. Ja, und bei anderen Gruppen sieht das halt ähnlich aus. Ja, gibt's dann schöne Diskussionsbereiche.
Ja.
Gut, das dazu. Vorschlag und so weiter und so fort könnt ihr dann dementsprechend in Lumio kommentieren, weil wie gesagt, bisher war nur Sean der antwortmächtig.
Ja. Schwarzfeder hat auch geschrieben, ob das Bullshit-Bingo schon verfügbar ist. Ich weiß nicht, gibt's da jetzt was? Hat Deus da was nicht gemacht?
Ich glaube nicht.
Weil wir schon wieder Gruppen und Federation und Dingens gesagt haben. Und
ja, ihr könnt ja jetzt schon mal die Worte alle aufzählen, ja, und dann am Ende des Tages vergleichen wir da mal, welche Wörter ihr denn zu einem Bullshit-Bingo theoretisch zusammenfügen könntet. Ja. Mal gucken. So, weiter. Wir haben letzte Woche, also vorletzte Woche, ne, weil alle zwei Wochen nur die Diaspora-Night, haben wir darüber gesprochen, dass es einen LibreJS-Support geben soll. JavaScript ist eine Programmiersprache und die Programmiersprache wird im Browser ausgeführt. Das ist das Besondere an JavaScript. Und das ist auch das Tolle an JavaScript, weil man kann dann schöne Effekte und so weiter damit machen. Aber man kann halt auch Dinge damit machen, die man nicht machen sollte. Zum Beispiel Tracking oder sonstige Sachen.
Das kann man auch ohne JavaScript.
Ja, natürlich. Aber JavaScript macht es da sehr einfach und vielleicht etwas detaillierter von den Informationen her, die du über die Person erhältst, ja. Also natürlich kann ich auch mit Metadaten, heißt also mit Verkehrsdaten, und damit meine ich nicht, oh, rote Ampel, Auto und so, sondern im Sinne von, ah, der hat die und die Seite aufgerufen, kann man natürlich auch viel machen, aber mit JavaScript kannst du mehr machen.
Der JavaScript ist total toll.
Ja, aber auch manchmal nervig. Der
Schnubi wieder, weil der findet JavaScript auch total geil.
Es gibt tatsächlich sehr viele Leute, die halt JavaScript an sich toll finden, vielleicht, aber eben nicht unbedingt dann, wenn sie sie nicht haben wollen. Also unfreiwillig ist JavaScript quasi. Das heißt, es gibt sowas wie, wie heißt es nochmal? NoScript, genau. Damit benutzt könnt ihr
auch.
Also. Ja, so. Und da wird halt alles geblockt, was irgendwie JavaScript-mäßig aussieht und ist. Und ihr könnt, glaube ich, auch irgendwelche Whitelisten einstellen, das heißt Seiten, die, wo das nicht der Fall ist, also wo das nicht komplett geblockt wird. Aber LibreJS macht da ein bisschen einen besseren Ansatz. Ich glaube, das ist von der Free Software Foundation, ja, also zumindest von GNU.
Ja.
Also von der Free Software Foundation, klar. Die haben jetzt gesagt, okay, es ist halt immer blöd, an- und ausschalten und so. Wir gucken mal, wie muss JavaScript, also wie muss das ganze Programmiercode-Zeugs, das auf so einer Seite ist und das Dinge ausführt, was darf das im besten Falle und was darf das nicht im schlechtesten Falle? Und da haben sie dann mal so ein bisschen rumgesucht und haben dann bestimmte Richtlinien aufgesetzt, wie kompatibel das sein muss und so. Und dass bestimmte Zugriffe zum Beispiel auf die, weiß ich gar nicht, was JavaScript alles machen kann. Ich will mich da jetzt auch nicht verrennen, aber JavaScript kann eine Menge.
Kann
und einige Dinge sollte JavaScript in der Form für den normalen Nutzer nicht können. Und deswegen
Die normalen Nutzer, die können dann einfach irgendwie so einen alten Internet Explorer benutzen, da kann es nämlich fast nichts. Und ist arschlahm und dann ist es egal.
Da ja,
kann nicht viel passieren.
Nee, aber dann bist du halt total unsicher unterwegs. Aber das wissen wir ja schon.
Das ist ein Nebeneffekt.
Auf jeden Fall kann man LibreJS sich als normales Firefox-Add-on installieren. Und dann sagt er auf der Seite, übrigens, dieses JavaScript will böse Dinge tun. Und wir unterbinden das. Das wird nicht ausgeführt. Oder das Skript wird geblockt oder sonst irgendwas. Das ist total hilfreich.
Hast du denn mittlerweile schon rausgefunden, was gut ist und was böses JavaScript ist?
Nein. Weil ich wollte jetzt da nicht auf Details rumreiten. Es reicht diese kurze Erklärung, denke ich.
Dann können wir noch anfangen, über Gut und Böse zu philosophieren. Dann geht die Sendung noch ein paar Stunden.
Um Gottes Willen, ja. Nee, bitte nicht. Das haben wir übrigens auch auf Diaspora gemacht. Ja, wer da Bock drauf hat, kann sich gerne auf meinem Profil austoben. Da mal in den Beiträgen suchen. Es gibt da einen sehr schönen Radiobeitrag, wo es eine wunderbare Diskussion zu dem Thema gab. Viel Spaß beim Lesen.
Ja.
So. Darum geht es, dass Diaspora das auch kann. Also, dass Diaspora kein böses JavaScript mehr hat, sondern nur noch gutes JavaScript. Anführungszeichen. Diese Abstimmung, jetzt so viel Vorerzählung und Erklärung, was wir alles schon vor 2 Wochen gemacht haben, zusammenfassend, es gab eine Abstimmung und die war mit 18 Stimmen ja und mit 2 Stimmen enthalten und sonst nichts mehr. Also keine Gegenstimmen.
Jetzt braucht es nur noch einer, der das macht.
Genau. Genau das. Und das ist schrecklich. Aber das ist gar nicht mal so kompliziert. Ich glaube, das können auch Anfänger machen. Das ist nicht so ein Riesenproblem, glaube ich. Weil wenn du guckst die Richtlinien an und dann dementsprechend staffelst du dann den JavaScript-Code und guckst, wo das denn auffällt.
Ich weiß nicht, wie einfach das ist. Weil ich weiß nicht, wie klar die Richtlinien sind. Und vor allem, was tust du, wenn du was drin hast, was nicht nach Richtlinien ist? Weil da musst du es irgendwie umschreiben und basteln, dass das irgendwie nach Richtlinien geht und so. Das stelle ich mir ziemlich hässlich vor.
Ja, das könnte auch im Endeffekt sehr hässlich werden. Muss aber nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Das sollen die Entwickler klären. Aber es ist doch schön, dass man dann später Libre.js auch auf Diaspora benutzen kann. Weil das ist derzeit in der Form nicht möglich.
Ja.
Weil dann Dinge fehlen. Und wenn Dinge fehlen, ist nicht gut. So, weiter geht's. Lumio. Und zwar, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob Männlein oder Weiblein, aber wir sind ja Postgender, das heißt, es ist vollkommen egal. SIS. Frode Linde, ja. Kommt wahrscheinlich da Kombination aus I und J aus den Niederlanden. Ja. Britteredar und so weiter. Und RCS wollte eine Beitragschronik haben, was ich eine sehr schöne Idee finde. Ihr kennt ja sicherlich die Browser History, wenn ihr da mal reingeguckt habt, wo ihr auf welchen Schmuddelseiten ihr überall unterwegs wart. Dann könnt ihr das da nochmal nachvollziehen. Oder das, was erscheint, wenn ihr You eingibt und es nicht YouTube ist. Das ist so eine History, die dann aufgerufen wird und durchsucht wird. So,
es gab doch mal diesen einen Beitrag, wo alle geschrieben haben, was für jeden Anfangsbuchstaben für eine Seite vorgeschlagen wird im Browser.
Ja.
Und da konnte man auch schön sehen, wer.
Ja.
Also laut dem Foto ist es ein eher.
Okay, gut, dann ist es ein ja. Ja, kann ja
es
sein.
Es ist zwar spiegelverkehrt, aber ich glaube, es ist trotzdem ein R.
Es ist ein Spiegelbild R. Ja, so, Beitragschronik. Ja, Chronik ist gleichbedeutend mit History. Das heißt einfach eine Auflistung aufgerufener Seiten. In dem Fall eine Auflistung bereits sehender Beiträge oder selbst geposteter Beiträge. Das soll dann so ein bisschen aufgestaffelt sein wie bei E-Mail. Nur das Problem ist halt, also der Vorteil bei E-Mail ist halt, du hast eine Betreffzeile und du sortierst sie halt nach Betreff. No problem. Bei Posts hast du echt ein Problem, weil die haben halt Inhalt und da kannst du nicht einfach irgendwie alles rauswerfen oder so. Das geht halt nicht. Und du kannst halt nicht einfach nur weiße Barren machen, weil dann ist halt nur der User und die Uhrzeit, wann das passiert ist. Das bringt's auch nicht. Da muss halt jedes einzelne aufklappen, um zu wissen, worum es geht. Also die Frage ist halt, wie man das genau umsetzt. Aber die Idee an sich ist eine ganz nette. Und die Überlegung ist auch, wie genau man das dann mit einem kleinen Button oder sowas verknüpfen kann, dass man keine extra Seite dafür braucht für so eine Chronik, sondern dass man das innerhalb des ganz normalen Streams macht oder in den Aspekten oder so und dann eben sagt, hier, das wird noch kleiner, noch irgendwie zusammengefasster und dementsprechend Auflistung von Beitragsinhalten wäre halt eine super Sache. Fände ich eigentlich auch ganz nett. Könnte man machen.
Ja, habe ich jetzt nie vermisst, weil wenn,
ich
dann kann man einfach Browser-History verwenden.
Aber es geht ja auch zum Beispiel um Scrollen. Es geht ja um Scrollen zum Beispiel. Also das heißt, wenn du zum Beispiel einen Beitrag nicht aufgerufen hast, sondern einfach nur im Stream hast und du hast das Bild gesehen und hast gelacht und bist weitergegangen. Und dann scrollst du nach Tagen mal wieder durch deinen Stream und sagst, wo war das denn und mit welchen Tags denn? Ich habe letztens erst einen Post gesucht.
Ja, aber wie willst du das denn wieder finden in der History? Weißt du, alle Posts, die du gesehen hast, also eine Post-History, wäre quasi deinen Stream plus vielleicht noch ein paar einzelne, die du aufgerufen hast. Doch.
Nein, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass du ein es geht nicht darum, dass irgendwie markiert wird, habe ich gesehen oder gelesen oder sowas. Darum geht's nicht. Sondern du hast einen Stream und der ist derzeit zeigt die Beiträge ja schon deutlich verkürzt an, zusammengefasster an. Aber man könnte das vielleicht noch mehr zusammenfassen, so dass es eben wirkt wie bei einem ganz normalen Mail-Client, wo du eine Auflistung hast von deinem Stream und zwar sehr kurz, so dass du relativ schnell durchscrollen kannst.
Du willst das Stream einfach nur anders formatieren.
Wenn du so möchtest. Nicht ich.
Ja.
Der Vorschlagende. Ja. Frode. In dem Fall.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das noch. Ich finde das eher nervig, weil wenn die meist erkennt man Beiträge anhand der Bilder. Und wenn die Bilder nicht in dem oberen Bereich sind, der dann eingeklappt ist, dann erkennt man einen Beitrag nicht wieder.
Ja, das ist dann halt die Frage, ob man die Bilder nicht irgendwie ein bisschen kleiner macht oder wie auch immer. Also das dürften sich dann die Leute selber aussuchen. Aber ich fände es eigentlich gar nicht schlecht, dass man eine Möglichkeit macht, einfach alle Beiträge auf, also dass man einfach so einen Dreierknopf macht. Beiträge normal, also verkürzt, aber nicht super verkürzt anzeigen, dann einmal super verkürzt und einmal komplett ausgeklappt alle Beiträge. Fände ich
ja
eine Möglichkeit,
die
irgendwie ein Kompromiss ist.
Ja, Weiß schreibt, Beiträge sucht man doch eh nur über Tags, oder?
Ja, aber ich habe letztens halt Beiträge Tags, erlebt, die Tags nicht getaggt sind.
Ja.
Genau.
Aber sonst. Ja, aber dann müssen die Leute einfach mal lernen, Tags zu benutzen.
Ja, klar, das ist natürlich auch ein Erziehungsfaktor. Diaspora als die große Erziehungsanstalt.
Ja.
You fucking Tags!
Ja. Also da würde ich die Energie lieber in eine verbesserte Suche, dass man mit und oder Tags suchen kann. So dieser Tag und dieser Tag, aber nicht dieser Tag.
Und dass man auch nach keinem Tag suchen kann.
Ich finde, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber also das wäre dann halt, also eine Volltextsuche ist nochmal was anderes als eine Tagsuche, weil die Tags sind alle irgendwie gespeichert und verknüpft mit dem Beitrag. Und das kannst du relativ einfach schnell in der Datenbank machen und in der Volltextsuche dauert halt länger und ich sehe nach Datenbankgröße vermutlich einen langsamen.
Genau, Volltextsuche ist echt problematisch. Ja, aber genau, man könnte auch einfach eine Warnung machen, wie Deus es hier vorstellt, indem man sagt, bist du dir ganz sicher, dass du keine Tags verwenden möchtest?
Und wenn du dann Ja kriegst, bist du dir wirklich, wirklich ganz sicher?
Genau, bis derjenige es leid ist und dann endlich einen Tag reinhaut. Und dann kommt der schöne Zufall daher und sagt, oh, war in den Aspekten und nur an eine Person. So, das dazu. Und noch eine letzte Geschichte, also das damit. Diaspora.eu hat, ist glaube ich auch aus, kommt glaube ich sogar aus Deutschland. I think so. Findet, dass ein Projektleiter für Diaspora fehlt. Da fehlt einer, der sagt, wo es lang geht. Ja, mit einer Vision. Ja, und einer Gefolgschaft. Und naja, okay. Das hatten wir schon mal, das fand ich so doll. Aber ein Projektleiter ist durchaus hilfreich, ne? Tuxi, du weißt das ja selber.
Ja.
So von wegen auch, das sind immer die Nervigen, die immer irgendwas wollen.
Ja, aber es braucht halt schon irgendwie, oder, also es muss ja nicht ein Projektleiter sein, eine einzelne Person, aber ich weiß halt nicht, wer im Moment so zuständig ist, wer Diaspora so ein bisschen führt und so das organisiert und so.
Genau, das ist echt ein größeres Problem, weil wir haben keine direkten Verbindungen. Es gibt ein paar Hauptentwickler, die das Ganze ja übernommen haben, das ganze Git-Repo und also Repository, da wo Diaspora-Code gespeichert ist und so auf GitHub. Und das ist natürlich doof. Jetzt ist die Frage, was macht man damit? Ja, also und es gibt, also die vor allem ist das Problem, dass es natürlich auf der einen Seite noch sehr viele unfertige Tasks gibt, die doch bearbeitet werden müssen, aber das liegt dann halt am Mangel an Entwicklern. Aber es gibt auch 40 Pull-Requests, die noch hätten mit in den Code einfließen können, jetzt für 0.4, was wir diesmal nicht besprechen werden, auch in den kommenden Malen nicht besprechen werden, aber wo vom Release her werdet ihr ja sowieso die Details dann nochmal von Diaspora HQ erfahren, wo nochmal alle Features aufgelistet sind.
Naja, aber Pull-Request braucht halt auch irgendeinen Entwickler, der das dann reviewt und so, der die Rechte hat, das reinzunehmen.
Genau.
Weil Projektleiter weiß ich nicht, ob der das dann alles machen kann.
Ja, aber zumindest jemand, der da irgendwie so ein bisschen Überblick hat und das irgendwie so ein bisschen delegiert. Ja, also wenn er jetzt ganz genau weiß, wenn der Projektleiter weiß, okay, ich habe jetzt den und den Entwickler und der kennt sich im Bereich Sicherheit oder in Krypto irgendwie gut aus, dann schicke ich das an ihn oder sonst irgendwas. Also dass es da vielleicht eine bessere Staffelung der Arbeitsteilung gibt. Und nicht einfach nur das, was sich Entwickler selber raussuchen. Das ist natürlich auch das Spaßige und schon Witzige, ne? Das ist auch klar. Ich meine, das ist nicht so einfach. So, das dazu. Das wäre die erste Rubrik. Und wenn es nicht noch irgendwelche Kommentare gibt?
Ich glaube nicht. Dann mache ich mal weiter.
Jo.
Blick aus dem Fenster.
Ja, bei mir sind die Läden unten. Ha. Kann echt rausschauen.
Ja, ich habe jetzt auch gerade die Rollern runtergemacht. Damit das nicht, damit das nicht gleich wieder stürmt hier und laut ist. So, also, und zwar hat mich auf den ersten Beitrag der Werte Thomas Leister aufmerksam gemacht, der ist schon in der Linux-Lounge immer mal wieder erwähnt wird, weil ne, ist halt auf Diaspora und postet halt seine Blogbeiträge und sind
auch immer sehr interessant. Ja, aber hier ist er auch immer wieder erwähnt, glaube ich.
Genau, genau so sieht's aus. Also, wenn nicht, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Kommt aus Bayern und ist halt interessiert an Technik und Linux und Co. Unter anderem auch an dezentralen Netzwerken und an Sicherheit in Bezug auf IT. Und in dem Fall liegt es, ihr kennt ja sicherlich den Messenger Pigeon. Ja, nicht jeder wird den kennen, einige viele. Fast alle, die zuhören. Aber wer ihn nicht kennt, ist ein Messenger. Es ist ein Multi-Messenger. Damals konnte man noch mit MSN das ganze Ding verbinden.
Kann man immer noch.
Ja, ehrlich?
Ja, MSN
gibt's doch gar nicht mehr.
Gibt's das nicht mehr?
Nee, MSN ist doch aufgegangen in Skype.
Ja, aber die Accounts, wurden die migriert?
Ja, natürlich.
Das heißt, ich kann mir nicht mehr einen MSN-Account. Muss ich mal ausprobieren. Vielleicht habe ich noch irgendwo einen alten. Pitching kann IM, Google Talk, Facebook, ICQ, IRC, MSN steht hier immer noch drin. MySpace, ja, IM, Simple, XMPP, Yahoo und Yahoo Japan.
Genau, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob MySpace IM überhaupt noch existiert.
Und vielleicht kann es sogar noch mehr, weil ich vielleicht nicht alles aktiviert habe in den Newsflags.
Genau, es gibt noch Facebook, also eine Facebook-Integration, es gibt sogar eine
Facebook habe ich aufgezählt.
Ansonsten gibt es noch eine Möglichkeit, Steam mit zu integrieren. Du musst aber Steam im Hintergrund laufen, aber du kannst dann den Status und so weiter setzen, was sehr hilfreich ist. Machst du das alles über ein Interface. Also grundsätzlich, Pigeon ist wahnsinnig bekannt, auch unter Windows-Leuten als Multi-Messenger, für Leute, die zum Beispiel Jabber benutzen wollen. Es ist sehr einfach bedienbar, es ist sehr übersichtlich und es hat trotzdem viele Features und sehr viele Plugins und das ist total toll. Und auch eine sehr angeregte Community und ist gut übersetzt. Das Problem ist aber der Kern. Pigeon hat eine Kernkomponente, die nennt sich libpurple. Und libpurple ist dafür da, um die ganzen Nachrichten und so weiter zu verschicken, weil der Client an sich, also Pigeon an sich, ist nur das Interface dafür, um das zu steuern. Im Hintergrund laufen dann immer irgendwelche Methoden, also Funktionen und Commands, also Kommandos und so weiter, die dann sagen, oh, du hast eine Nachricht, funk, und dann wird das weitergeleitet an den Client und der Client sagt, oh, du hast eine Nachricht und dann wird das auch angezeigt. Das ist sehr schön. Das Problem ist, libpurple scheint wohl immer wieder mal Probleme gehabt zu haben mit im Bereich Sicherheit und es gab jetzt einen Blogbeitrag.
Ist mir gerade nichts bekannt, aber.
Ja, also, ja. Es gibt da wohl noch einige Lücken und die gehen da wohl ein bisschen schlampig mit dem Code um. Auf jeden Fall wird immer stärker oder immer mehr oder immer öfter mal von Pigeon abgeraten und dann verwiesen auf Gajim unter anderem. Es gibt ja auch noch andere, aber Gajim hat eben nicht libpurple als Untergrund, als Unterbau, als Fundament. Code-Fundament, sondern benutzt was Eigenes und was wohl gut entwickeltes und Gajim ist relativ ähnlich zu Pigeon vom Aufbau her. Wenn mich nicht alles täuscht, war Gajim eigentlich auch der Vorgänger von Pigeon, aber
kann das dann auch MSN?
Das kann, ob das jetzt MSN kann, weiß ich nicht. Aber
weil ich habe gerade ausprobiert, MSN geht noch in Pigeon.
Ah ja, gut. Ah, Gaim, okay. Gut, dann war das was anderes, ja. Also wie gesagt, Gajim ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Ich habe es ausprobiert, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon, weil das Interface ist halt zu anders. Ich bin halt zu sehr an Pidgin gewöhnt. Und die Pidgin-Integration mit meinem Linux ist halt super derzeit. Ich möchte das auch nicht missen. Aber vielleicht setze ich mich tatsächlich mal an einer Gajim-Integration, die ordentlich funktioniert. Aber wie gesagt, bisher wahnsinnig cool sind Plugins, die einfach mal so runterladbar sind, die einfach mal so aufgelistet werden, einfach tick, 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 installieren, fertig, alles ganz cool. Und auch, ne, also immer mit frischen Updates versorgt, total klasse. Ohne dass man irgendwie eine bestimmte Distribution haben muss, also ein bestimmtes Linux. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ich glaube, Gajim gibt's auch für Windows. Ich glaube, Gajim läuft auch auf Windows, da müsste ich aber noch mal kurz nachgucken. Ansonsten, wie gesagt, das wäre eine Alternative, sollte euch irgendjemand erzählen hier, also ne, wenn ihr einen ziemlich sicheren Rechner haben möchtet, dann solltet ihr auch darauf achten, dass die Software, die auf diesem Rechner läuft, und damit meine ich nicht Windows und Co., sondern grundsätzlich sicher ist.
Naja, ich weiß halt nicht, was das Libpurple genau unsicher ist. Also was unsicher wäre, ist, wenn du irgendwie Remote Code oder sowas ausführen könntest, also wenn du halt von entfernt das angreifen kannst. Dann müsste man, das wäre aber eine ziemliche Sicherheitslücke, und das würde mich wundern, wenn das einfach so ignoriert wird. Also wenn jemand irgendwie dir eine bestimmte Nachricht anchatten kann und dann dein Rechner irgendwas macht, das wäre schon echt schlimm. Aber sonst, ich weiß nicht, was sonst noch alles mit Sicherheit gemeint ist.
Ja, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, das war jetzt nur ein Beispiel. Und ja, muss man mal gucken, wie es in Zukunft läuft.
Ja, aber sonst bin ich eigentlich zufrieden mit Pidgin. Und mir ist ja nichts aufgefallen, dass das irgendwie nicht sicher ist. Mhm.
Gut, das dazu. Wie gesagt, Alternativen sind ja immer gut und ist schön, wenn man dann davon weiß.
Also Apple würde es ignorieren, wenn Code Injections gehen, schreibt Deus. Ja, bei Apple glaube ich das auch, aber ich glaube nicht, dass es einfach so ignoriert wird, vor allem auch von den Medien. Also ich glaube, wenn in Pidgin oder in Libpurple irgendwie so Code Injection und so Zeugs funktionieren würde, dann würde das auch irgendwie bei Heise und so stehen. Erwarte ich
jetzt auch nochmal. Ja, also da wäre ich vorsichtig, weil ich habe auch, jetzt mal auf die Linux-Szene bezogen, habe ich auch oft von sehr langzeitlichen Sicherheitsproblemen beim X-Server, also bei einer sehr elementaren Komponente des Linux-Desktops gehört, die dann auch nicht dauernd in den Medien war und die dann aber über 10 Jahre bestand oder über 5 Jahre bestand oder wie auch immer und dann endlich mal gefixt worden ist und solche Geschichten. Also da wird ja nicht jedes Mal wieder drauf aufmerksam gemacht, nur weil da sich nichts tut oder was tut oder
gut,
was.
Gut, das stimmt auch wieder.
Ja, also
Max selber habe ich sogar auch gehört. Eigentlich will man den danach gar nicht mehr benutzen. Aber ist
nee, den Dingens, inzwischen, wie heißt... Inzwischen schon. Wayland ist noch nicht fertig, aber das ist ein anderes Thema und eine andere Sendung.
Genau, Wayland.
Ja, so. Dann ein Link-Tipp. Wir haben ja öfters mal Twister angesprochen. Twister ist eine Twitter-Alternative, die auf BitTorrent und Bitcoin, ja, BitTorrent weiß ich gar nicht, auf dem Bitcoin-Prinzip beruht. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Möglichkeit, keine Möglichkeit, wenn eine Nachricht mal draußen ist, dass man sie wieder zurückholt. Gibt's eigentlich sonst auch nicht, aber da ist es explizit in Twister eingebaut. Wenn man Sachen versendet. So, und wenn man jetzt mal ein bisschen sich mehr damit beschäftigt, dann will man vielleicht auch ein paar Leute aus der Umgebung wissen oder zumindest aus Deutschland, denen man dann mal folgen kann. Und dafür gibt es einen kleinen Link-Tipp von uns. Es gibt eine Twist-Map für Twister-User, die angegeben haben, wo sie wohnen. Also jetzt nicht direkt so zu Hause, sondern Deutschland, England, was auch immer, und die man antwistern kann. Und bitte angucken, viel Spaß dabei.
Ja, ist schön hübsch bunt.
Ja, wie es sein soll, ne, damit man auch was erkennt. So, jetzt kommen wir zu den knallharten Themen. Ne? Jetzt geht's richtig hier in die Politik rein. Und zwar, das FBI will Backdoors in Internetdienste gesetzlich möglich machen. Gut, interessiert uns jetzt ja erstmal nicht, weil ist halt FBI und die sind halt woanders und ist alles gar kein Problem. Aber ich meine, wenn das FBI schon Backdoors haben möchte, wenn die nicht bereits schon durch die NSA und so weiter eingesetzt oder ausgenutzt werden oder sonst irgendwas, aber grundsätzlich ist das erstmal zumindest für die US-Amerikaner echt ein Riesenproblem. Aber da viele US-amerikanische Unternehmen halt auch bei uns angesiedelt sind, ob es jetzt Google ist oder ne, Facebook oder sonst was, ist es halt sehr, sehr problematisch. Also was macht man damit? Man macht Folgendes. man wartet. Also es geht, ja, man kann im Moment da nichts machen, außer eben diese großen Internetdienste zu meiden. Ja, soweit es eben geht.
Ja.
Sie wollen, also das FBI hat gesagt, sie wollen ganz klar Mail. Sie wollen Mail, die Social Networks und Peer-to-Peer-Kommunikation überwachbar machen. Also oder überwachbar gemacht, die muss überwachbar gemacht werden. Das soll gesetzlich festgeschrieben sein. Das heißt, offene Protokolle und so weiter, wenn die oder Server oder sonstige Dienstleister von solchen Services, wenn die solche Backdoors einbauen müssten, damit das FBI darauf Zugriff hat, dann wäre, glaube ich, sogar die private Instanz ein Problem. Ja, also das, weil du bietest ja theoretisch einen Service an, wenn du selber und deine Familie und noch jemand, ja, oder deine Freunde alle auf demselben Jabber-Server sind oder sowas. Das geht natürlich nur in Bezug auf Server innerhalb der USA, aber es ist halt auch alles nicht so hübsch.
Geht den Jabber, geht das unter Social Networks?
Unter, ja, doch, das würde ich sagen, ja. Also Mail, Social Networks und Peer-to-Peer-Communication sind nur Beispiele.
Im Grunde aber Peer-to-Peer finde ich lustig. Das heißt, du wirst dann verklagt, wenn ich jetzt mich direkt auf deinen Rechner per SSH verbinde und die das nicht abhören können.
Ja, die Typen sind halt nicht besonders helle, ja, und deswegen haben sie das natürlich mit reingenommen. Peer-to-Peer-Kommunikation ist ja auch die größte Gefahr in Bezug auf Massenüberwachung, weil direkte Kommunikation, da ist halt kein Man in the Middle, also ein Server, der dann in der Mitte sagt und, oh, ich nehme mal diese Nachricht und schicke die mal an den anderen weiter, aber vorher lese ich sie doch. Ja, das gibt es einfach dann in der Form nicht und das wäre natürlich total, total böse, zumindest für die Massenüberwacher. So, ansonsten, ja, wird interessant und es gibt jetzt erstmal Gesetzesvorschläge und Beratungen zu dem Thema und wie gesagt, das ist nur mal so, um mal ein Ohr in Richtung USA zu halten, dass es da auch da keinen Stopp vor der Massenüberwachung gibt, sondern dass sogar eher noch weiter ausgeweitet werden soll. So von wegen, die Blase ist vor einem Jahr geplatzt, wir hauen jetzt noch was drauf. Ja, also es muss hier wegen, ne, also aus Snowden, der kann ja erzählen, was er will, aber ist mir auch scheißegal.
Wir können das mehr und besser.
Genau, das geht mehr und besser. Und dann werden wir auch die ganzen Whistleblower, die da irgendwie was sagen würden, die hauen wir dann von Karren. Das dazu dann aber nicht nur FBI ist ja Federal Bureau of Investigations, ist quasi sowas wie bei uns, was ist das denn? Das LKA, glaube ich. Natürlich deutlich besser ausgestattet und mit deutlich mehr Befugnissen und so weiter. Aber auch die Polizei bei uns möchte gerne, also nutzt Überwachungstechnologie, aber das ist auch wieder in den USA. Deswegen habe ich gerade fehlerhafterweise gesagt, die Polizei bei uns, also in den USA.
Die schreibt mehr so BKA.
Achso, okay. Mhm. Ja, stimmt. Bundeskriminalamt, ja. So. Ein Sheriff hat sich in einem Radiointerview, ja, ich will nicht sagen verplappert, aber er hat dann mal durchaus durchscheinen lassen, was denn da so an Geld ausgegeben wird für die Überwachung der, ich meine, für den Schutz der Bürger. Und wie gesagt, ein Sheriff in den USA, Radiointerview, so, und erzählte dann so, ja, wir nutzen da so ein Gerät, das nennt sich Stingray. Okay, Stingray, ne, war glaube ich irgendwie Rochen oder ich glaube irgendwie sowas. Ich glaube Rochen war das. Stingray und dieses Gerät, das tut halt so, als wäre es so ein Netzturm, ja, also als wäre es ein Funkmast, der Telefonate und so weiter weiterleitet. Der tut halt so und das ist doch nicht so problematisch.
Das macht er vermutlich auch.
Ja, sicher, natürlich. Wahrscheinlich, damit das nicht so auffällt, klar.
So, ja, und sie sagen nur nicht, wohin er sie weiterleitet.
Diese Dinge sind halt relativ groß. Und natürlich werden die Sachen, die dann da drüber gehen, über diesen Funkturm, Mini-Funkturm, werden halt dann erstmal schön mitgeschnitten und dann eben geguckt, was da denn so drüber geschickt wird. Und dann meinte er so, ja, das wäre ja auch alles, ne, total wichtig und so, ne, weil hier Schutz und so, Schutz der Bevölkerung. Und das Ganze hat ungefähr unseren County, also so ein District ist das, also so, ne, County District ist, glaube ich, schon wieder eine Unterscheidung, aber bei uns wäre das, glaube ich, Regierungsbezirk, so könnte, oder Kreis vielleicht. Das ist bei denen ungefähr ein County. Und das hat den County, in dem der Sheriff da tätig ist, ungefähr, nicht ungefähr, genau, $283.000 gekostet, dieses Ding.
Ja, geht.
Ja, das ist schon, also auch nach US-Standards ist das ungefähr ein Einfamilienhaus.
Ja.
So, das ist also jetzt nicht so ein Problem.
Ja, hoffe ich täglich.
Und es soll natürlich damit vor Terroristen schützen und vor Terrorangriffen, und das ist ja auch alles ganz wichtig und überhaupt.
Gibt's da auch so ein Bullshit-Bingo?
Ja, wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das kann man, glaube ich, ganz gut bei Pressekonferenzen und solche Sachen spielen. Das ist sehr sinnvoll. Er hat nochmal betont, dass es eigentlich der County benutzt das, ja, und ist wohl auch für die Kosten aufgekommen. Aber nicht nur die Polizei nutzt das wohl, sondern auch natürlich die Homeland Security und so weiter, also die wichtigen Leute. Ja, ansonsten meinte er dann noch so in seinem Schlussplädoyer, nachdem dann der Moderator ihn durchaus kritisiert hatte, so von wegen, meinte er dann so, ja, jetzt gibt's ja irgendwie darüber große Debatten und so weiter zu dem Thema Überwachung und so, aber nicht die Gesetzesmacher, also so Parlamentarier sollen darüber entscheiden, ob das sinnvoll ist und ob das zulässig ist, sondern die Gerichte. Die Gerichte sollen darüber entscheiden. Und diese Aussage zeugt von einem unglaublichen Unverständnis von einem Rechtsstaat. weil Gesetze machen und diese Gesetze dementsprechend auslegen, sind zwei unterschiedliche Bereiche. Ja? Also gut, wir haben das bei uns schon in der Beschneidungsdebatte gemerkt, dass es durchaus zu Problemen führen kann. Ja? Also wo es dann eben nach der juristischen Auslegung ein Problem mit der Beschneidung gibt, ja, und dann sagen einfach ein paar Parlamentarier, ja, aber das geht ja nicht, und machen ein Gesetz, das genau das erlaubt und die Möglichkeit einräumt. Das stimmt natürlich auch, das kann auch ganz anders in eine andere Richtung gehen, aber er meint natürlich, wenn die Gerichte jetzt darüber entscheiden und wir jetzt sowieso sehr schlaffe Gesetze haben, dann ist das ja sowieso egal, weil die Gerichte werden das wahrscheinlich sowieso im Sinne für uns auslegen, weil so heftige Gesetze gibt's ja nicht. Ne? Wir haben ja nichts Böses getan, sondern wir haben nur ein Einfamilienhaus gekauft, was eben Telefonate und so weiter abfängt.
Ja.
So, das dazu, so einfach kann's gehen und so einfach kann man sich auch mal versprechen. So. Aber wo wir jetzt bei Überwachung sind. Und jetzt gehen wir wirklich mal so in den europäischen Raum, in den mitteleuropäischen Raum, um zu sagen, nach Deutschland. Es gibt kein Ermittlungsverfahren in Deutschland zur zum NSA-Überwachungsangriff. So, und dann gibt es folgendes wunderbares Zitat von Golem. Demnach sieht die Bundesanwaltschaft keine Möglichkeiten an, belastbares Material über die Aktivitäten der US-Amerikaner und des britischen Geheimdienstes GCHQ zu kommen. Ja, also es gibt einfach, sie kommen einfach an kein Material über die Aktivitäten der US-Amerikaner und britischen Geheimdienste. Das ist natürlich ein Problem. Ja, es gibt ja auch so wenig. Und es gibt auch kein belastendes Material, weil bisher haben wir ja nur Präsentationen von Massenüberwachung gesehen. Aber wir brauchen ja eine Videoaufnahme, wie die uns überwachen.
Also wir müssen sie überwachen, wie sie uns überwachen.
Genau.
Ja. Yeah. Genauso.
Was natürlich total sinnvoll ist. Ja, also es wird keine Ermittlungsverfahren geben, in keinster Form, weil ist ja alles easy und ist ja alles unproblematisch. Und das Witzige ist wohl, das ist nämlich das Thema, was direkt drauf folgt, Bundesbeamte, dürfen geleakte Dokumente nicht lesen. Also die haben die geleakten Dokumenten, die haben die wohl zugespielt bekommen oder sonst irgendwie von Journalisten wahrscheinlich bekommen, die Originaldokumente. Und
dürfen sie sich
nicht angucken.
Ja, dürfen sie sich dann die Bilder anschauen oder dürfen sie es nur nicht lesen?
Also, nö, sie dürfen es weder angucken noch sonst.
Nicht mal die Bilder anschauen, das ist aber schade.
Die dürfen sich noch nicht mal die Bilder anschauen, weil das sind Top-Secret-Dokumente und das würde ja dann gegen Sicherheitsauflagen verstoßen. Und übrigens, die Regierung darf sich solche Dokumente auch nicht angucken, sonst würden die sich nach unserem Gesetz strafbar machen. Die würden sich strafbar machen, weil Geheimnisse und so lesen ist ja böse. Das ist heftig. Und das ist also Strafbarkeit nicht im Sinne von, ne, also so richtig mit Gefängnisstrafen. So ein bisschen. Und das ist schon ziemlich heftig. Also unsere eigene Regierung, die überwacht wird, dass sich die Dokumente, die ihre Überwachung quasi unterstreichen und unterstützen, dürfen die sich nicht angucken. Die dürfen sich nicht angucken, wie sie überwacht werden. Guten Abend. Ja,
also ja, das ist schon. Aber das erklärt, wieso sie keine Beweise finden.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Weil sie die Beweise einfach gar nicht lesen dürfen.
Das ist so,
das genau. Das sollte ich auch mal machen.
Du musst einfach sagen, wieso soll ich meine Wohnung aufräumen? Ich sehe doch gar nicht, dass sie dreckig ist. Weil ich die Hände vor der Augen zumachen muss.
Ja, aber kann man das nicht? Das ist ja wie, wenn du jetzt irgendwie jemanden umbringen würdest und dann der Polizei sagt, nee, das sind meine Beweise, die dürft ihr nicht anschauen. Ja, dann kann dir gar nichts passieren. Das ist total einfach.
So funktioniert das. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt wohl irgendwelche Möglichkeiten, also es gibt sehr viel Kritik, weil dieser Bundesanwalt, der unterhält sich natürlich mit der Merkel und dementsprechend Generalbundesanwalt Runge heißt er, glaube ich, der hat sich natürlich unterhalten mit Frau Merkel und dementsprechend, wie das denn politisch am besten umzusetzen ist, nicht nur politisch, aber auch juristisch. Und es gibt auch sehr, sehr viel Kritik von außen, die das denn in Frage stellt, diese Rechtsbeugung gibt es in einigen Versionen, die Wortwahl, Rechtsbeugung im Sinne von Manipulation der Rechtsauslegung oder in Anführungszeichen falsche Rechtsauslegung. Vielleicht gibt es da in Zukunft noch andere. Ich hoffe mal, dass es da irgendwelche Möglichkeiten zu Alternativen gibt. Ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nur bedingt über die Generalbundesanwaltschaft, also die Bundesanwaltskammer, nee, Bundesrechtskammer, irgendwie so, weiß ich nur bedingt Bescheid, deswegen will ich da nichts weiter drüber verlieren. Aber wenn es da Kritik gibt, vielleicht mal reinhören und reingucken und so weiter, kann sicherlich sehr, sehr interessant werden, wenn man sich für sowas interessiert. Gut, wir machen aber weiter, weil es ist ja nicht genug, ja. Wir müssen ja ein bisschen Spaß reinbringen, weil es ist eigentlich alles nur noch zum Heulen.
Yay, Spaß!
Folgendes Zitat von unserem Verteidigungsminister Thomas de Maizière.
Die USA, die Beziehung zur USA, warte mal, nee, was stehen? Genau. Ich will gerne noch einmal unterstreichen, dass unsere deutsch-amerikanischen Beziehungen wichtiger sind als das schwierige Thema NSA. Zitat Ende.
Aha.
Also,
warte, ich muss das gerade nochmal lesen und verstehen.
Also. Schon mit den USA ist wichtiger als den Stinkefinger zu zeigen. Weil NSA ist ja auch nicht so wichtig. Massenüberwachung der Bürger ist und auch Massenüberwachung, also Überwachung des Merkel-Handys, ist nicht so schlimm wie kuscheln mit den USA.
Ja,
so, kuscheln. Guten Abend. Das Interessante ist ja, dass Thomas de Maizière noch selbst unter Netzpolitikern, die ja sowieso relativ kritisch sind, aber selbst unter Netzpolitikern durchaus noch irgendwie als ein Mann mit ein bisschen Rückgrat genommen worden ist, weil er hat ungefähr 3 Monaten, glaube ich, war das, hat er Folgendes gesagt. Wenn 2/3 dessen, was Edward Snowden vorträgt oder was unter Berufung auf ihn als Quelle vorgetragen wird, stimmen, dann komme ich zu dem Schluss, die USA handeln ohne Maß. Das war vor 2 Monaten. 2 Monaten. Ja, und danach sagt er, ja, übrigens, NSA ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir und der Kumpel Obama lädt uns mal zum Grillen ein.
Kuscheln.
Ja, da. Dann gab es noch ein Zitat von ihm, und zwar, ich glaube, wir müssen einfach mit etwas mehr gegenseitigem Verständnis operieren. Wir müssen verstehen, der Angriff, der am 11. September war, kam von außen nach Amerika. Und das war ein Reim. Aber das hat er nicht gesagt.
Ja.
Deswegen ist das Aufklärungsinteresse nach außen besonders groß. Und ich darf daran erinnern, dass Atta, also einer der Mithelfer, in Hamburg den Anschlag mitgeplant hatte. So. Also, er legitimiert halt wieder mit dem 11. September und Terrorangriffen und so weiter und so fort und dass es eben auch Terrorzellen innerhalb Deutschlands gegeben hat, legitimiert er damit auch wieder mit Massenüberwachung. Und dass das ja auch alles irgendwie verständlich ist. Ja, also er ist quasi ein Obama-Versteher, wo wir ja jetzt schon Putin-Versteher als so ein negatives Wort etabliert haben. Ja, er ist ein Obama-Versteher. Ich meine, 11. September.
Kriegt man dann da so eine Auszeichnung, so ein Zertifikat?
Ja, das ist so ein Dokument, das unterschreibt der Präsident persönlich und sagt, der versteht mich. Und dann so Herzchen.
Ja, kleiner 3.
genau. We see us. Or I see you. Dazu, ne, also der Typ, der gerade gesagt hat, übrigens, NSA, das ist auch gar nicht so wichtig, weil wir arbeiten selber an derselben Geschichte, die die NSA gerade macht. Und das ist kein Witz, das ist jetzt das Folgethema. Das Verteidigungsministerium arbeitet an Massenüberwachungssoftware.
Wer hätte es gedacht?
Oder angezweifelt. Also uns wundert ja inzwischen jetzt nichts mehr, hoffe ich mal zumindest. Obwohl, nee, hoffen nicht. Weil ich hoffe, dass es noch einige Leute wundert. Vielleicht macht das dann irgendwann mal so ping, 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 ping. Ja, und die Leute werden wahnsinnig und gehen auf die Straße und machen einen riesen Radau und dann buh. Ja?
Mich hat nicht mal die NSA überrascht damals. Was ist das jetzt schon ein Jahr her oder so?
Das ist jetzt ein Jahr her, ja.
Ja. Das hat mich auch schon nicht überrascht, weil eigentlich habe ich damit gerechnet.
Ja, ich auch. Das Problem ist, dass es selbst nachdem es viele Leute, uns jetzt vielleicht nicht, weil wir vielleicht ein bisschen mit Technik mehr bewandert sind und wissen, welche Probleme es geben kann, deswegen nutzen wir ja nicht unbedingt zentral proprietäre Software und so, aber allen, denen es vorher nicht so bewusst war, ich glaube, das ist jetzt so, das hat sich jetzt auf jeden Fall intensiv eingepflanzt in die Hirne der Leute. Aber heißt nicht unbedingt, dass das zu irgendwelchen Verhaltensänderungen führt oder zumindest zum positiven Verhalten, dass man irgendetwas an seinem Lebensstil ändert. Zum Beispiel einfach nur das einfachste, billigste aus Facebook rausgehen oder von Windows weggehen.
Ja, aber Facebook ist da schon bequem und die Leute sind alle da. Ach, ja. Scheiß auf NSA. Kuscheln ist viel wichtiger.
Ja, genau so. Ja. So, also. Nochmal zur Massenüberwachungssoftware des Verteidigungsministeriums. Wie gesagt, Thomas de Maizière, Verteidigungsminister, sagt NSA, wir haben selber was. Und zwar nennt sich das, es muss natürlich auch ein schönes Wort dafür geben, jetzt pass auf, das ist fantastisch.
Ja.
Der Begriff heißt, also das Programm unter dem Namen Wissenserschließung aus offenen Quellen.
Ja.
Wissenserschließung aus offenen Quellen. Also, das würde ja quasi sein, ich gehe auf die Wikipedia und gucke mir das an. Also ich
ist
gehe das
nur
das,
eine Definition von offenen Quellen.
Nein. Wissenserschließung aus offenen Quellen, nämlich das abgekürzt WROC, also mit Q oder W,
ja.
WROQ, ist quasi das Programm, also das Programm, das Projekt, unter dem, in dem diese Massenüberwachungssoftware ausgeführt wird. Und zwar sollen damit so eine Massenüberwachung des Netzes stattfinden. Das heißt, man untersucht soziale Netzwerke, was wird da gepostet, wie wird das gepostet, wenn wir da irgendwelchen Radau und so weiter vorher feststellen, bevor überhaupt passiert. Ja, und wie schnell können wir da Polizisten und so weiter hinstellen, die dann etwas dagegen tun.
Ja, weil die Frage ist das eine offene Quelle?
Ja, natürlich. Klar.
Eben, das ist eine reine Definitionsfrage. Was ist alles offene Quelle?
Genau, das ist nämlich noch ein anderes Thema. Weil du kannst natürlich, wenn Facebook sagt, hier, ich habe ein Türchen, ein Hintertürchen, da kannst du rein und kannst gucken.
Ist offen.
Die Tür steht für dich. Oh, genau, die Hintertür ist offen. Du kannst ruhig reinkommen. Das ist tatsächlich. Oh, sorry. Oh, Entschuldigung. Ja, danke. Danke. Der Minister macht wirklich das. Stimmt, Verteidigungsministerium macht voll ein. Das war ja vor 2 Monaten. Da war ja. Ja, sorry. Ja, danke Deus für die Richtigstellung. Stimmt, nicht de Maizière macht da die Verteidigung.
Sie mischen da doch eh immer wieder mal durch oder so. So kommt es mir zumindest als Außenstehender vor. Mal macht er das und dann ist er plötzlich wieder irgendwo anders. Aber
ja,
es sind immer irgendwie dieselben.
De Maizière war Verteidigungsminister, das ist vollkommen richtig, entschuldigt. Ah ja, da, ne, altes Wissen vermischt sich mit bisschen Neuem und so. Und deshalb ist Frau von der Leyen da ganz aktiv und versucht das eben auszuweiten. Und es gab damals schon diese große Aktion Zensursula, ja, wo es darum ging, das Internet zu zensieren, eben aufgrund Kinderpornografie und so, wie, also welche Gründe man da auch immer vorgeschickt hat, um das durchzusetzen. Und da gab es eine Riesenaktion gegen Frau von der Leyen, aber Frau von der Leyen ist jetzt Ministerin und kann jetzt da schalten und walten und erweitern. Und das wird sie mal höchstwahrscheinlich auch tun. Ja, und ich glaube nicht, dass diese Massenüberwachungssoftware, dieses Projekt, erst seit kurzem da ist, sondern erst seit kurzem bekannt ist und dass de Maizière wahrscheinlich schon vorher da Fingerchen im Spielchen hatte. Ja, also, okay, wissen wir Bescheid? De Maizière, Innenminister, Frau von der Leyen, Verteidigungsministerium. Merken, aufschreiben, Testschreiben, abgeben. Ja,
bis sie das nächste Mal wieder mischen.
Ja. Bis es wieder eine Wahl gibt oder irgendeiner zurücktritt. Gut, Dann gibt es noch, das war es, also wie gesagt, es geht um eine Echtzeitanalyse von auch derzeit bearbeitet der BND, also mal weg vom Verteidigungsministerium, arbeitet der BND an einer Echtzeitanalyse von Streaming-Daten.
Ja.
Was zum Beispiel Voice over IP wäre, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt so Skype und so weiter, da eine Echtzeitanalyse durchzuführen, ist bestimmt eine super Sache. Voice over IP, wie gesagt, auch Video über IP und solche Geschichten, das wird den Leuten richtig Spaß machen, weil das fehlt den Leuten, ne? Weil was die Leute auf ihre sozialen Netzwerke posten, ja, das kann das Verteidigungsministerium sich ruhig da angucken, das ist ja kein Problem. Aber was die da innerhalb so private Gespräche so auf einem Mumble-Server oder in Skype so erzählen, das ist natürlich problematisch. Da muss man intervenieren. Und wie macht man das am besten? Naja, man beauftragt erstmal fremde Firmen und die sollen dann erstmal Programme dafür schreiben, damit das möglich wird. So. Ansonsten gibt es solche Zusammenbünde von Firmen als auch von Staat. Also bisher macht der Staat das wohl alles erstmal alleine größtenteils, entwickelt das selber. Hat natürlich irgendwelche Know-how-Leute, aber größtenteils wohl selber. Aber es gibt bereits in den USA, ne, unser großes Vorbild, gibt es bereits schon die Möglichkeit, dass eben Firmen zusammen mit den Geheimdiensten arbeiten. In dem Fall ist das die CIA und Google, die zusammenarbeiten. Und es gibt bereits schon dort eine eigene Firma, die beiden, also die Organisation CIA und die Firma Google nochmal zusammen gegründet haben. Und das Ding nennt sich Recorded Future. Ja, das ist doch mal ein Name für eine Firma, die von einem Geheimdienst und von einem riesigen Datenkrakenunternehmen entwickelt worden ist.
Ja.
Wisst schon, ich bin hier ganz neutral.
Da weiß man wenigstens, was man hat.
Ja, genau, eine aufgenommene Zukunft. Ja, Recorded Future ist der Name und diese Firma wurde damit beauftragt, Auswertungen und Überwachung öffentlicher Quellen stattfinden zu lassen. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Ja, wie gesagt, bis jetzt wurde die Mitarbeit von Firmen, von der Bundesregierung aber dementiert. Heißt aber nichts, Google und CIA machen es vor, es geht auch anders. Das dazu. So, dann noch eine andere Geschichte, der BND, wie gesagt, ist auch dabei mit der Echtzeitanalyse von Streaming-Daten, von Voice over IP und so weiter. Und der hat jetzt gerade so ein bisschen, wie soll ich sagen, der möchte ein bisschen Geld haben. So 300 Millionen, nicht viel, ja, so dass es gerade für ein Pausenbrot reicht und ein bisschen Überwachung. 300 Millionen, das ist die News, will der BND für Echtzeitkommunikation Überwachung haben. Und er möchte auch ganz explizit, das ist wie so eine Werbebroschüre, die man sich durchlesen kann, wir wollen Softwarelücken ausnutzen. Also quasi alles das, was die NSA auch machen kann. Also das ist... Ha! Ja?
Ja.
Also alles so. Das geht doch nicht und überhaupt und was, ihr überredet da irgendwelche Unternehmen, die dann irgendwie Sicherheitslücken und so weiter offen lassen oder was auch immer. Ja, und der BND sagt, ja, wollen wir auch. Also wir haben ja gesehen, die NSA kann das auch.
Ja,
wir
haben
das auch. Hallo.
Ja, das ist wie so ein Marketing, was gesehen hat, was die Konkurrenz macht. So, wir müssen das auch können. Wenn die das können, dann wollen wir das auch.
Ja, so ein bisschen wie Steve Jobs, der wahrscheinlich dann zu Hause gesessen hat und obwohl. Ja, jetzt im Moment nicht mehr. Das ist im Moment, glaube ich, woanders. Oder liegt. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht packen wir das noch mal kurz. das dazu, das erstmal größtenteils so deutschlandweit. Vielleicht gibt es später noch ein bisschen was anderes noch dazu. Aber es gibt ja nicht nur in den USA oder in Großbritannien oder ne, hier Five Eyes, also das heißt Kanada, USA, Australien und so und Deutschland und Europa und so und überall. Und auch natürlich in Asien, gerade China oder so. Sondern natürlich muss es auch irgendwie so feindliche Überwachung geben. Ja, also es muss auch irgendwie so ein Gegenspieler da sein. Russland ist im Moment wohl auch ganz groß dabei mit Überwachung. Also waren sie wohl schon immer. Aber die Iraner, die bringen es jetzt mal ganz toll auf den Punkt. Mhm. Und zwar gibt es ein Programm, ein Spionageprogramm von den Iranern seit 3 Jahren. Das ging jetzt über 3 Jahre. Und es ist doch, ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt wie ein Agentenfilm und ich würde gerne das verfilmt sehen. Und zwar hat die iranische Regierung und die iranischen Geheimdienste beschlossen, wisst ihr was, wir machen jetzt ein Spionageprogramm, das geht über 3 Jahre hinweg und wir bauen jetzt erstmal eine Fake-Nachrichtenseite auf. Und so haben die eine Seite aufgezogen mit dem Namen newsonair.org. Ich weiß noch nicht mal, ob die jetzt noch erreichbar ist. Wenn die jetzt noch erreichbar ist, dann lache ich mich tot. Habe ich noch gar nicht nachgeprüft.
Das muss ich gerade mal ausprobieren.
Nee, die gibt es nicht mehr. Die Domain ist nicht mehr vergeben. Aber es gibt auf jeden Fall Aufnahmen von der Seite noch, ja, dass es die mal gab.
Da haben sie weniger gut aufgeräumt als TrueCrypt.
Ja, ja. Auf jeden Fall sehr cool. Also sehr cool im Sinne von, naja, endlich mal jemand anders. Ja, das USA-Bärchen ist halt langweilig. So. Und die haben gesagt, so, da, wir haben jetzt erstmal hier eine falsche News-Seite und wir bauen das alles mal. Das sah wirklich aus wie so eine BBC-Seite, ja, richtig mit Informationen vollgepackt, wie Tagesschau.de vollgepackt und mit Interviews und keine Ahnung. Und dann haben die 6 falsche Journalisten da integriert, ne, mit falschem Namen und allem drum und dran. Und dann haben die gesagt, ja, so, jetzt werden wir einfach mal bestimmte Social-Media-Anfragen starten. Und zwar an US-Offizielle. Also das heißt, Leute, die im Militär sind, Leute, die in der Regierung sind, Leute, die überhaupt im Parlament sind oder politisch oder in irgendeiner Weise lobbyistisch tätig sind auch. Und das ist schon sehr interessant. Und die haben dann eben die über die Social Media Accounts ausgefragt und herausgefunden, wer diese Personen sind, ja, was man darüber so in Erfahrung bringen kann. Ja, die haben natürlich da auch privatere Gespräche geführt als einfach nur, haben sie mal einen Kaffee, ja. Das war so 3 Jahre Spionageprogramm Iraner.
Ja, Deus schreibt schon, klingt ein bisschen nach Yes Man. Also sich schon lustig, eine falsche News-Seite aufzuziehen. Irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also das ist sehr, sehr, sehr cool. Und mal ein bisschen was anderes als einfach nur, wir überwachen euch die ganze Zeit, sondern
ja.
wir reden auch mit euch.
Was ich auch lustig finde, was ich weiß nicht, aber wenn die einfach halt alle sich gegenseitig überwachen würden und dann uns in Ruhe lassen, weil sie sich gegenseitig überwachen müssen und das alles in Anspruch nimmt.
Ja, mir wäre es ja egal, wenn sie das nur bei US-Offiziellen machen oder bei irgendwelchen Parlamentariern. Ich meine, das wäre auch problematisch, keine Frage. Ja, das würde unsere Demokratie deutlich erschüttern. Aber das, was derzeit läuft, so Massenüberwachung, die Demokratie, also Demos, das Volk, wenn das, also Bevölkerung überwacht wird, dann haben wir echt ein Problem. Mhm. Auch wenn die, ne, also das ist, da kann man ja dann auch so viel Demokratiekritik und so weiter rein verpacken, das will ich alles gar nicht noch, und das macht auch keinen Sinn, aber es geht erstmal um die Massenüberwachung. Wir gehen mal von einem funktionierenden Rechtsstaat und so weiter aus. So, das dazu. Jetzt kommen wir mal zu ein bisschen, ja, freundlicheren Sachen, so nach und nach. Es wird von der Stimmung her vielleicht jetzt mal etwas, hui!
Und hui, zwar gibt es. Kriegsel!
Zu Death Drops.
Death Drops, das waren doch diese Dinge, diese Sticks, die irgendwo in der Wand sind, oder nicht?
Genau, so sieht's aus. Das ist ein Kunstprojekt von Aram Barthol unter anderem. Den sollte man sich merken. Ist ein Berliner Künstler, der ganz coole Aktionen gemacht hat. Zum Beispiel auch DVD oder CD-Laufwerk innerhalb einer Mauer. Das war schon nicht schlecht. Ja, das heißt, Leute haben da einfach CDs reingeworfen und die wurden dann dementsprechend ausgewertet, was da denn drauf ist und so. Das wurde später als Kunstinstallation präsentiert. Das war ganz cool. So, Dead Drops war eine seiner Aktionen. Und Dead Drops, wie gesagt, genau, sind USB-Sticks in Mauerwerk oder mitten in der Stadt. Und da gehst du dann einfach hin, ja, und kannst dann da Daten zum Beispiel austauschen. Ziemlich cool. Mhm. Wenn nicht die ganze Stadt überwacht wird, ne? Videokameras und Co.
So. Ja, man sollte die Sticks, wenn möglich, irgendwo einmauern, wo gerade keine Überwachungskamera drüber hängt.
Ja, klar, logisch. So, aber es muss natürlich dann auch so zentral sein, dass du es relativ leicht erreichen kannst, ne?
Ja.
Ich meine, bei Oma auf dem Bauernhof, das bringt halt nichts, weil da musst du erstmal eine Stunde hinfahren. So, also Dead Drops. Und zwar geht es diesmal um den Dead Drops Hack Day. Die Idee von Dead Drops ist, glaube ich, auch schon einige Jahre alt. Und die Seite wurde ja auch, ne, von einigen Freiwilligen aufgebaut und. Ja, er hat ja ein eigenes Archiv mit direkter Vernetzung zu Maps und Bildern und Ahnung. Total toll. So, und jetzt soll am 22. Juni in Berlin Mitte in der C-Base, ja, dem Hackerspace, der wohl den Berlinern als auch den Außenstehenden am meisten bekannt sein sollte.
Ja.
Dort soll auf jeden Fall der Dead Drops Hack Day stattfinden. Ihr könnt da hinfahren und könnt dann eben mithelfen, deaddrops.com wieder zum Strahlen zu bringen. Was eine schöne Aktion ist. Und natürlich wird es noch andere Möglichkeiten geben, wie man eben mit Dead Drops vielleicht auch, wie man Dead Drops theoretisch erweitern könnte. Nicht einfach nur USB-Sticks in die Wand haut, sondern dass man dementsprechend eine kleine Cases baut, die ganz gut irgendwo hingelangen können. Und. Also all solche Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden und ihr könnt da mitmachen, wenn ihr in Berlin wohnt oder wenn ihr nach Berlin fahren wollt am 22. Juni.
Ja.
Das dazu.
Ja, das ist ein bisschen weit für mich.
Ja, für mich auch. Sorry.
Ach Mann. Ja.
So war das nicht gemeint.
Ja. Okay.
Also.
Ja.
So, was ist mit True Crypt passiert, Benny?
Ja, die waren irgendwie von einem Tag auf den anderen weg. Oder da stand halt plötzlich auch auf, also die Webseite gab es nicht mehr, wurde weitergeleitet auf SourceForge. Und da stand dann halt, TrueCrypt ist unsicher und keiner wusste, was los ist. Und dann fingen die Verschwörungstheorien an.
Ja, sicher. Ich meine, ist ja auch nachvollziehbar, oder?
Ja.
Man muss dazu sagen, Open TrueCrypt, jetzt geht's los. TrueCrypt ist Open Source. Aber nicht freie Software.
Doch Open Source, ja, aber nicht genau, so rum war es. Aber es ist halt so eine komische Lizenz.
Das ist, glaube ich, die MIT-License, wenn mich nicht alles täuscht.
Nee, MIT wäre ja einfach Open Source. MIT ist ja Open Source, da kann. Ja, aber.
Ja, es geht um freie Software. Freie Software und Open Source ist nicht dasselbe.
Ja, schon. Aber ich dachte, MIT wäre noch eine freie Software. Ja, schreibt ihr es auch. Das MIT ist doch frei.
Ja, oder ist es einfach nur Open Source?
Ich dachte. Nee, MIT ist frei, dachte ich. Und ich dachte, okay. TrueCrypt hat irgendwie so eine eigene TrueCrypt-Lizenz.
Ja, das kann sogar sein, ja. Okay. Gut, also, genau.
Ja, Haskell schreibt auch, MIT ist anständig.
Okay, gut, also Bescheid. Danke. TrueCrypt, wie gesagt, sagt Tschüss und verweist als Alternative auf ein Windows-Zeug zum Verschlüsseln.
Ja, BitLocker.
Also BitLocker. Irgendeine proprietäre, komische Geschichte. Ganz, ganz komisch.
Ja, und unter Mac verweisen sie auch auf wirklich so ein eingebautes Skript, wobei sie auf einem Screenshot die Encryption anschalten, was auch ganz lustig ist. und bei Linux schreiben sie einfach, lest die Doku.
Ja, also das ist irgendwie. Weiß ich nicht. Es ist komisch. Es ist auf jeden Fall komisch. Es hat einen fahren Beigeschmack und keiner weiß was. Vor allem so plötzlich, ja. Keine Anzeichen. Ja. So irgendwie, weiß ich nicht, dass die irgendwelche Entwickler sagen, so, wir haben jetzt keine Lust mehr, wir wollen es nicht mehr weitertragen, sondern sind einfach gesagt, ja, ist nicht da, ist kaputt und nö, wir wollen auch nicht mehr und macht ihr mal. Und am besten auch gar nicht mehr weiter benutzen. Aber TrueCrypt scheint wohl bisher auch sehr sicher gewesen sein, vor, weiß ich nicht, 2-3 Wochen gab es eine Überprüfung von einer Sicherheitsfirma, die gesagt hat, hör mal, der Code ist vielleicht ein bisschen, aber ansonsten ist da eigentlich, also, ist jetzt nicht so hübsch gemacht, ja, sagen wir mal so, ist
ja,
nicht
ja,
so
sauber. Kennen Sie auch einen Code.
Ja, aber der ist ja. Ich auch. Ich weiß sogar, wo der herkommt.
Ja.
aber größtenteils, also, wir haben gesagt, trotzdem ist das Ding sicher, ja. Ein bisschen hübscher geht, ein bisschen sauberer geht, aber es ist sicher. Und wie gesagt, jetzt ist TrueCrypt größtenteils weg. Aber natürlich gibt es die offenen Quellen noch.
Ja.
Auch überprüft und nochmal kontrolliert und überhaupt. Und es gibt zum Beispiel ein Project, eine Organisation, die sich damit auseinandersetzt, und zwar das Open Crypto Audit Project. Und die möchten entweder TrueCrypt-Entwickler, die dann wirklich da wieder, nicht wieder, sondern da sich ransetzen möchten, neue TrueCrypt-Entwickler, die sich da bereit erklären, möchten die unterstützen. Sie würden auch eine Fork unterstützen. Das wäre wohl auch kein Problem. Das würden sie auch tun. So, es gibt da noch so einige andere Unterstützer.
Ja, irgendwie gibt es halt mehrere Leute, die alle das Gefühl haben, ja, wir müssen das jetzt forken, aber wir haben nicht so recht, ob wir es dürfen und genau. wegen Lizenz. Aber ich habe das Gefühl, es gibt halt ganz viele solche Leute oder Organisationen, die das jetzt tun würden. Und das wäre jetzt irgendwie schade, wenn das irgendwie dann noch 10 Forks gibt und nicht so recht weiß, also die sollen doch besser das zusammentun oder so.
Genau. Ja, TrueCrypt hatte eben den Vorteil, warum es auch so bekannt war, ganz einfach, es war sehr einfach bedienbar. Also auch für den Normalnutzer, ja, war es sehr einfach bedienbar. Du hast da Container, also wo du dann Sachen reingepackt hast und die dann verschlüsselt hast. Das hat funktioniert, war alles kein Problem, aber das ist,
was glaube ich, der große Vorteil von TrueCrypt war, dass es halt systemübergreifend funktioniert hat. Dass du halt auf Windows verschlüsseln kannst und auf Linux mit einschlüsseln und auf Mac noch eine Datei reinschmeißen und so weiter.
Genau.
Also das war halt, glaube ich, der große Vorteil. Aber sonst eben, ich habe es nie wirklich benutzt. Ich glaube, früher mal, als ich auch noch Windows benutzt habe. Aber sonst habe ich ja immer jetzt DM-Crypt ist eine Lux halt unter Linux. Mhm. Deswegen war es mir jetzt so ein bisschen egal, aber komisch war es trotzdem. Und halt TrueCrypt konnte man halt sonst irgendwelchen Windows-Leuten empfehlen oder sonst Leuten. Mhm. Weil das schon als recht sicher galt.
Genau. Ja, aber es gibt auch Alternativen dazu. Also das ist jetzt nochmal die News, dass es da auch Leute gibt, die da drauf reagiert haben und versuchen jetzt einen Fork dazu zu machen. Aber es gibt ja auch bereits bestehende Alternativen.
Ja, Deo schreibt gerade, EncFS läuft auch auf Linux, Windows und Mac.
Ah, wunderbar.
Ist das EncFS dieses Ding, was benutzt wurde, um unter, glaube ich, Ubuntu war es, um das Home-Verzeichnis zu verschlüsseln?
Wahrscheinlich. Die Antwort warten wir dann gleich mal ab. Tails.
Ich glaub nicht, schreibt er.
Okay.
Ich dachte, das hieß auch so.
Also, Tails kennen wir ja alle. So ein kleines USB-Linux-Betriebssystem, was auf Sicherheit aufbaut, Tor integriert hat, Anonymisierung und keine Ahnung und eben PGP und Schlüssel und alles super. Ganz toll. Und selber sich auch noch irgendwie verschlüsseln lassen kann, wenn ich das so richtig beobachtet habe. Ganz toll. Auf jeden Fall, die haben auch TrueCrypt eine lange Zeit eingesetzt, haben aber schon schon etwas früher wohl gesagt, also schon immer den Plan gehabt, von TrueCrypt zu ZuluScript, zu wechseln. Und jetzt machen sie es auch. Ja, es gibt da noch mal eine schöne Anleitung, wie man das zum Beispiel nutzt als Alternative zu TrueCrypt. Also auch für Leute, die vorher TrueCrypt benutzt haben. Und ansonsten sich das angucken und beobachten.
Aber dieses ZuluScript habe ich, glaube ich, heute auch auf Diaspora gesehen. Aber das scheint nur irgendwie so eine GUI zu sein, halt für Crypt-Setup, mehr oder weniger.
Ja, das reicht ja auch, oder? Also das ist ja auch kein Problem. Ja. Es muss halt bedienbar sein für den normalen Bürger. Ne?
Ja, weil CryptSetup einfach so benutzt.
Klar.
Aber ja, fand ich jetzt auch nicht so schwer.
Fuxi. Ja. Ja, ich jetzt auch nicht. Aber das heißt ja nichts. Ja? Man muss an die Normalbürger denken. Die haben damit Probleme. Und das ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Deswegen sind wir ja da, um das zu erklären und um Alternativen und Anleitungen zu geben. Dafür sind wir hier. Und natürlich, um darüber zu schimpfen, dass die Leute sich nicht auskennen.
Ja, und läuft dieses Ding, aber wenn es auf Crypt Setup aufbaut, dann läuft das vermutlich auch nur auf Linux.
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber kann sein.
Ja.
Was natürlich blöd wäre, also schade wäre. Aber wird. So, das dazu. Das zu Tails und Anleitungen und so weiter gibt es alles dann schön in den Shownotes. Wir gehen weiter. Und zwar gehen wir wieder zu unserem Lieblingsthema. Ja, zu leichten Themen. Wir haben einen klaren Feind. Es gibt keine irgendwie politischen Debatten darüber, ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Nein, es gibt einfach wieder einen Feind und der nennt sich Facebook. Ja, Facebook ist böse. Wir wissen das. Wir wissen, dass wir dagegen arbeiten müssen und etwas dafür tun müssen, dass die Leute wechseln zu dezentralen sozialen Netzwerken. Und es ist alles so schön einfach. Ja, die blaue Gefahr steht uns gegenüber und was sagen wir ihr? Piep dich! Ja, und zwar hat Facebook gesagt, ja, wir haben jetzt hier so eine tolle App und wir bauen jetzt hier ganz tolle Sachen mit ein. Und wir bauen zum Beispiel auch Sachen ein, die ihr nicht steuern könnt. Und zwar nehmen wir ab heute einfach mal eure Umgebungsgeräusche auf, ja, weil dann ist auch das Posten viel einfacher. Das ist total einfach. Also, ihr habt einfach euer Smartphone in der Hosentasche, wenn ihr irgendwie Fernsehen guckt oder so, oder legt es auf den Tisch oder nah beim Fernseher. Und wir hören dann einfach mal mit. Und das hören dann einfach mal, was ihr da macht.
In der Nacht mache ich das. Dann lege ich das Handy neben das Bett und nehme einfach mal auf, ob ich schnarche oder ob sonst was passiert.
Und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Und wenn ihr gerade irgendwie Game of Thrones guckt und die Aussage von Game of Thrones, ja, die Ausgabe, ja, die Folge. Dann packen wir das für euch schon perfekt quasi verlinkt mit Vorschau und anderem und dann packen wir auf Facebook direkt schon. Also nicht direkt gepostet, aber ja, wir haben schon mal da Vorschau für euch fertig vorbereitet. Ihr könnt das einfach, ich gucke gerade Game of Thrones, bla bla bla, Episode Dings. Das ist die Überlegung und das Problem ist tatsächlich, dass damit, also nicht das Problem, sondern der Punkt ist, dass damit ja nicht nur Serien mitgeschnitten werden, sondern auch Lieder. Somit. Nee.
Nicht? Nein. Kommt dann nicht die GEMA zu Facebook und sagt, hier, ihr habt Musik gehört.
Der Punkt ist, Shazam zum Beispiel ist ein großer Konkurrent und ein beliebter Konkurrent, also nicht Konkurrent, aber baldiger Konkurrent davon.
Ja.
Weil Shazam nimmt ja eben Umgebungsgeräusche auf, also nicht die ganze Zeit, aber für einen bestimmten Moment.
Ja.
Und zeichnet das dann kurz auf und kriegt dann als Information raus, aha, das ist das und das Lied.
Ja.
So funktioniert die. Das ist
funktioniert sogar mit Pfeifen und Singen.
Genau. Und das ist ganz cool eigentlich und ganz praktisch und ganz hilfreich, aber mal übrigens, Shazam ist übrigens auch ähnlich schlimm. Die haben vor kurzem an Werbefirmen, haben die einfach mal so Geodaten von einzelnen, also nicht einzelnen Usern, von vielen Usern, vielen ihrer Usern einfach mal verkauft. Ja, weil sie die gerade irgendwo rumliegen hatten und gesagt haben, ja, was sollen wir denn damit? Ja, verkaufen wir das Zeug, damit wir noch ein bisschen Kohle reinbekommen. Ja, also wenn es kostenlos ist, ne, bist du das Produkt, kennen wir ja. So. Also, funktioniert wohl ganz toll. Das Problem ist, es ist was ganz cool. Also bisher gibt es diese App nur in den USA, also auch diese Funktionalität bisher nur in den USA. Das Geniale ist aber die Aussage von Facebook, die sie selber tätigen, und zwar, ja, also wir können halt überhaupt gar keine Hintergrundgeräusche erkennen und auch keine Konversation und so. Und das ist halt Blödsinn.
Ja, wie wollen Sie denn eine Serie erkennen, wenn Sie keine Hintergrundgeräusche erkennen können?
Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ich meine, Sie haben es einfach natürlich dahingeschrieben, aber es ist ganz plump, ganz schlicht gelogen. Da gibt es kein Drumherumreden. Das ist einfach Blödsinn. Wenn ich erkennen kann, dass es eine Sendung, dass es das und das Lied ist und das eigentlich die ganze Zeit aufgenommen wird, dann kann mir keiner erzählen, dass das keine Sprache kann. Guckt euch Google Now an. Guckt euch Siri an. Ja. Da hast du zwar noch einen An-Aus-Knopf, aber du weißt noch nicht mal, ob der die ganze Zeit auch an-aus ist. Ja, hast, bei Facebook, die sagen einfach, nee, das, nee, sowas geht hast, nicht, nee, sowas
ist, nicht. Ist denn Facebook dauernd an? Also kannst du es nicht ausschalten?
Natürlich sagen sie, dass es nur zu einem bestimmten Zeitpunkt ist und wenn du das auch wirklich möchtest und so, aber es ist erstmal ein Feature, was du einstellen musst, klar. Aber die App hat trotzdem vorher schon die Funktion, die sie hat. Ja, also sie hat schon mal die Berechtigung, einfach mal das Mikro aufzumachen. Ich meine, das ist genau
die Geschichte, wie WhatsApp
das macht. Die Berechtigung ist wohl neu. Okay. WhatsApp hat ja bereits schon die Funktionalität drin, einfach mal Fotos zu schießen, wenn man gerade möchte. So. Ja.
Ja, bringt wahnsinnig viel, wenn das Handy in der Hosentasche ist und einfach schwarz ist. Aber.
Ja. Aber wenn es irgendwo rumliegt, ja, also oder irgendwie auf der. Ne? Also
ja, dann liegt es auf dem Tisch und die Kamera zeigt nach unten.
Oder du guckst dir das an und merkst aber nicht, dass ein Foto gemacht worden ist. Ist auch nicht schön.
Ja.
So. Also, das dazu. Großer Blödsinn, ja. Aber das Problem ist, wir können uns nicht dagegen wehren. Da sind wieder die anderen das Problem, die Leute, die die App benutzen. Derzeit, wie gesagt, noch nicht in Europa und Deutschland verfügbar. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, ne? Aber eben die Funktionalität an sich finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Aber es müsste halt eben an- und ausschaltbar sein. Und eben, klar, du weißt halt nicht, was die App, ob sich die App dran hält und so weiter. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Es gibt tatsächlich, genau, das ist ein ganz anderes Thema. Es gibt tatsächlich einen sehr, sehr schönen Comic, den ich leider nicht mit reingebracht habe, aber ich der weiß, dazu eigentlich super passt. Ja, das ist ein steigender Graph. Ihr habt so einen typischen Graphen, also ihr habt so eine X- und Y-Achse, wie ihr das eben von einem Koordinatensystem kennt. Und dann habt ihr einen steigenden Graphen, also so wirklich 45-Grad-Winkel, einfach nur steigen, steigen, steigen. Und dann auf die Y-Achse ist die Angabe, die Offenheit, also die Möglichkeit, Privatsphäre zu intervenieren und Datenschutz und so weiter einzuschränken, ja, steigt. Und ebenfalls steigt damit die Coolness der einzelnen Möglichkeiten, die damit gegeben sind. Also das heißt, genau das, was Tuxi gerade gesagt hat, eigentlich ist die Funktion total cool, ja. Du hast das Handy da rumliegen und auf einmal sagt das Handy, ey, willst du es nicht posten? Ist ja eigentlich eine coole Sache, weil du kannst dann mit anderen Leuten zeigen, hey, ich guck das und das und ich empfehle euch das. Und es werden hier zum Beispiel bei iTunes und solche Geschichten, wenn dann mit so einem 5-30-Trailer wird da zum Beispiel reingepackt, hey, ich habe das und das Lied gehört, total cool, hört da mal rein und dann gibt's direkt Verlinkungen, ja, wenig Aufwand für einen selbst. An sich ist es eine coole Funktion, keine Frage, aber es ist
aber man Privatsphäre muss es halt kontrollieren
so
können.
Unfassbar schrecklich. Genau, es ist Privatsphäre technisch halt so wahnsinnig schlimm und wir haben uns inzwischen so stark daran gewöhnt, dass es halt normal ist.
Ja. Nee, normal ist es noch nicht, finde ich es, aber eben, ich weiß nicht, ob ich es nutzen würde, aber eben, es müsste ganz klar an ausschaltbar sein und es müsste halt auch, wenn es aus ist, aus sein. Also man müsste dem vertrauen können. Und das weiß ich, da die App nicht Open Source ist, kann man das halt nicht. Mhm. Aber ich meinte gar nicht, also den Comic habe ich auch gesehen, aber ich meinte noch einen anderen. Da war eben gerade so, war irgendwie so ein Freund und eine Freundin nebeneinander, irgendwie im Kaffee oder so, und der Freund hat irgendwie auf Facebook was geschrieben und dann wurde automatisch drunter, und die Freundin hat also dazu gesagt, irgendwie ja, aber das ist voll schlimm und Facebook ist scheiße und bla. Und dann stand irgendwie drunter ja, und die Freundin nebendran bla bla und trau ihr nicht. Glaub ihr kein Wort.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht mehr wörtlich und so.
Ja, ja, genau. Aber so ähnlich war das, genau. Die Freundin kritisiert das, es wird aufgenommen und die App erkennt das und sagt dann, ja, die ist halt misstrauisch und neurotisch und total bekloppt, die Freundin. Ja, also ist schon ziemlich heftig. Und genau dahin könnte das tatsächlich führen, ja. Und das ist halt kein Science-Fiction mehr, ja. Die Möglichkeit besteht. Es geht hier nicht mehr darum, dass das jetzt irgendwie noch eine technische Hürde ist. Nein, es ist höchstens eine rechtliche Hürde, aber wenn die auch irgendwann genommen ist und wenn die selbst unsere Volksvertreter nehmen, ja, und unsere Geheimdienstler, dann ist das für private Unternehmen auch kein Problem mehr. Vor allem, die helfen sich ja da gegenseitig, wie wir ja wissen, ne? Google und CIA und Recorded Future. So, zwei Link-Tipps, damit wir hier mal ein bisschen Freudigkeit, also Kürze und Würze mit reinbringen. Von Glenn Greenwald gibt es das Buch No Place to Hide. Ich habe hier No Play to Hide, das ist nicht ganz richtig. No Place to Hide. Kein Platz, um sie zu verstecken. Und da gibt es eine schöne Rezension, guckt euch die an, von netzpolitik.org. Ich kann euch gleich das Ende verraten, nicht im Sinne von gut oder schlecht, das könnt ihr euch selber durchlesen, aber ihr solltet euch auf jeden Fall die englischsprachige Version euch mal angucken, weil die ist wohl einfacher zu lesen als die deutschsprachige Version, weil die wohl sehr langatmig ist und sehr, ja, nicht so schön. Also wenn ihr gut Englisch könnt, kein Problem, haut euch das lieber dann auf Englisch rein. Gut, dann noch einen anderen Link-Tipp, und zwar gibt es aus einem Konsortium von NDR, WDR und Zeit, glaube ich, ein Dokumentarfilm, der in zwei Teile aufgebaut worden ist, und zwar Verschwörung gegen die Freiheit, wo es eben genau über diese Massenüberwachung geht. Und in der Zeit gab es auch nochmal einige Features, die kann man sich vielleicht auch mal reintun, obwohl ist alles immer natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber solange das Thema in der Öffentlichkeit präsent ist und warm gehalten wird, ist das gut. Ja? Wie die dementsprechende Darstellung ist, ist natürlich dann nochmal zu bewerten. Ja, und welche Medien da denn was schreiben, das ist auch zu bewerten. So, das zu den Link-Tipps. Ansonsten haben wir jetzt noch drei News. Die erste News, Proton Mail. Proton Mail ist passend zu den Urhebern, Proton, also Protonen und so, von dem MIT, also von dem Massachusetts Institute of Technology und vom CERN entwickelt worden. MIT und CERN haben zusammen sich gedacht, wir bauen jetzt mal verschlüsselte Mail. Und da haben wir genau das, was wir uns eigentlich alle immer gewünscht haben. Die Verschlüsselung passiert im Browser. Ja, also alles gewünscht haben im Sinne von Nutzbarkeit ist gegeben. Ob Sicherheit komplett gegeben ist, anderes Thema. Die Benutzbarkeit ist gegeben, das Ding wird angeboten, ihr könnt euch da einfach wohl registrieren, oder es ist, ja, und das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Total easy, ja, ihr geht einfach auf das Webprofil über euren Browser, gebt dementsprechend schreibt eine Mail und die Daten werden erst dann an den Server gesendet, wenn sie verschlüsselt worden sind und dort dementsprechend verarbeitet. Und das ist total awesome. Und Entschlüsselung und so weiter passiert alles im Browser. Ja, so weit, so gut. Hätte ich dem CERN nicht zugetraut, aber coole Sache. Sehr, sehr coole Sache. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie das gerne auch für sich gebaut haben. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Open Source ist. Da bin ich überfragt.
Aber da gab es ja schon mal, also halt so, das war aber nur so ein Einweg-Teams, da war das encrypt.to oder so, sowas, wo du halt einfach eine Mailadresse eingibst und einen Text und dann wird der GPG-Key von der Mailadresse runtergeladen und verschlüsselt im Browser und dann verschickt.
Also Protonmail ist natürlich in der Schweiz gesiedelt und
ja, CERN halt.
Ja, ne, logisch. Und ja, also man muss es halt nicht installieren oder irgendwelche Public Keys oder sowas austauschen. Das ist alles nicht nötig. Das wird wohl alles selbst alleine gemacht, wie auch immer das vonstatten geht. Aber es geht wohl und das ist wohl sehr schön. Aber es ist halt nicht Open Source, dementsprechend mit Vorsicht zu genießen, aber trotzdem immer noch besser als, ne, andere. You know. Sehr schön. Sehr schön, ein erster Schritt in die Richtung, also mitunter ein Schritt in die richtige Richtung. Und MIT und CERN würde ich jetzt auch durchaus mein Vertrauen aussprechen. Auch wenn das MIT aus den USA kommt. Gut, Das dazu. Dann FSF, ja, die Free Software Foundation, ja, hat einen Typen, der heißt Benjamin Marco Hills. Und der hat einfach mal analysiert, so aus seinem Postfach heraus, wie viele Mails eigentlich an Gmail oder grundsätzlich auf Google-Servern sind. Also er hat jetzt nicht Google gefragt, immer, wie viele Mails hast du denn vor mir? Sondern er hat einfach mal bei sich selber ausgerechnet, wie viele Mails gingen an Leute, die eine Google-Mail-Adresse haben. Und hat das mal schön in Graphen gepackt, ja, über welchen Zeitraum hinweg und wie viele insgesamt und überhaupt. Und hat dann herausgefunden, dass trotz Verschlüsselung nicht, sondern dass allein, dass er ja sowieso jemand ist, der mit sehr, sehr vielen Leuten zu tun hat, die außerhalb Google und Co. leben. Ja, weil, ne, Free Software Foundation, das geht halt nicht unbedingt zusammen. Die einen eigenen Mail-Server haben, die technisch versiert sind und so weiter. Und trotzdem sind 30% der gesamten Mails, die er bisher in seinem Postfach hat, in seinem privaten, sind in irgendeiner Weise zu Google-Server gelangt. Meistens, weil er sie dorthin geschickt hat. Ja. Und das ist tatsächlich ein größeres Problem. Hat dann schöne Graphen gezeichnet, ihr könnt euch das angucken, alles supi. Mal sehr beeindruckend, dass jemand, der technisch versiert ist, der sich der Probleme durchaus bewusst ist, trotzdem, also was heißt trotzdem, ne, schützt der davon nicht, eben damit auch noch agieren muss. Das heißt, die Umwelt ist im Kern das Problem, weniger unbedingt die Einzelperson. Und das ist eben auch der Draht bei Facebook, ja? Die Vernetzung bei Facebook ist das Problem. Nicht unbedingt Facebook, also die Einzelperson selber. Ja, die Einzelperson will ja. Aber meine Freunde sind doch auf Facebook. Ja, dann bleibt doch da. Ja. So, und was Letztes. Sehr, sehr coole Idee, finde ich, von Silke Meier. Die hat die Aktion Lauffeuer gestartet. Hashtag Lauffeuer. Und es geht darum, dass man Leute gruppenweise, bandenweise, wie sie gesagt hat, nach und nach zu einzelnen offenen, dezentralen sozialen Netzwerken bringt. Und zwar zu Friendica und StatusNet. Das sind jetzt ihre Beispiele. Und zwar sucht man sich, also fragt man einfach mal so bestimmte Gruppen von Personen. So, hey, du bist doch ein Kollege von mir und du, hey, nutzt du noch Facebook? Ha, ja, du Lusche. Oder Twitter. Sie nutzt jetzt ja sehr exzessiv Twitter. Und sagt dann, passt auf, ich versuche hier so ein dreimonatiges Projekt zu machen und möchte gerne, dass ihr dann irgendwie mitmacht. Kann man, ne, Verwandte kann man vielleicht dazu irgendwie gewinnen, weil man sieht sie öfters oder auch, ne, wie gesagt, Bekannte und Freunde, man sieht sie öfters, man kann sie darauf ansprechen und man kann mit ihnen dann darüber kommunizieren, weil man ja selber da ist und ihnen helfen, wenn es Probleme gibt. Wie gesagt, bandenweise dorthin, das heißt, der erste Part ist, man sucht sich eine Gruppe von mehreren Leuten, fragt die an und sagt, so, jetzt machen wir einen Drei-Monats-Projekt. Und zwar werden wir alles, was wir auf Twitter und so weiter und so fort posten und auf Facebook auch posten, werden wir alles spiegeln. Im Sinne, dass ihr einfach alles direkt auch auf Friendica postet. Und vielleicht werdet ihr da bestimmte Leute treffen, die dann ebenfalls dort hinkommen. Ja, vielleicht macht ihr auch darauf aufmerksam oder wie auch immer. Und so nach und nach soll sich dann innerhalb dieser 3 Monate eine Entwicklung auch im Kopf soll dann stattfinden, so von wegen, hey, das ist ja ganz cool, das kann man nutzen oder eben nicht, ja. Aber dass in 3 Monate sich die Leute damit intensiv beschäftigt haben, das durchziehen und es gibt auch Clients, die das möglich machen, zum Beispiel Twidere. Twidere ist ein Twitter-Client, der auch StatusNet kann und der beides gleichzeitig posten, ja, kann, was natürlich super wäre.
Ja, ich mache das ja auch so. Ich poste einfach bei Diaspora und mache nach dem Twitter-Haken an. Dann geht es automatisch zu Twitter.
Genau, das wäre dann auch noch eine Möglichkeit, das zu machen. Aber es geht ja auch darum, dass du eben deinen Twitter-Feed lesen kannst, weil halt nicht alle auf Diaspora sind. Und trotzdem noch, wenn du etwas postest, das dann zumindest in beide Kanäle reingeht. Das über 3 Monate hinweg, wie gesagt. Und ja, dann kann man natürlich auch die Leute, die mitgekommen sind, also das soll wirklich so eine steigende Vernetzung soll da stattfinden. Das heißt, Freunde und so weiter kommen dann irgendwie zusammen und sind dann in den dezentralen sozialen Netzwerken, gucken sich das an, machen bei der Geschichte mit und weiter geht's. Ja. Und wenn die Freunde dann bleiben oder nicht bleiben, wie gesagt, muss man dann eben damit klarkommen, ja, wenn sie nicht bleiben, was schade ist. Aber wie gesagt, unter dem Hashtag Lauffeuer will sie das wohl bei Twitter ein bisschen verbreiten und ich finde das eigentlich eine coole Sache und wie gesagt, vielleicht, bisher hat StatusNet noch keinen Mehrwert für mich. Also das heißt jetzt auch Gnu Social. Bisher bin ich mit Diaspora sehr zufrieden und deswegen bleibe ich erstmal da.
Ja.
Das dazu. So, das auch zu dieser Rubrik. Und?
Ja, dann machen wir noch die letzte Rubrik.
Neues aus der Community.
Ja, da gibt es auch noch mal ein paar Neuigkeiten. Dennis ist ja verschwunden.
Ah, nein, ich bin nicht verschwunden, ich bin noch da. Ich hatte nur mein Mikro aus. Vorsicht.
Ja, irgendwie gab es da auf dias.de hat der Browser gesagt, Achtung, Malwa.
Ja, es ist nicht nur ein Browser, ne? Also ja, ein bestimmter Chromium.
Ja.
Der hat gesagt, Malware.
Ja, total schlimm. Ja, und dann total Panik und aber war dann halt nur irgendwie ein Bild oder sowas, was halt eingebunden war. Weil ja, die IP-Adresse, die da angegeben war, war nicht die von dias.de. Also dias.de verteilt keine Malware.
Ja. Sondern eben nur die URL, die da drin war. Genau. Das zu der Aufklärung. Ansonsten gibt es da noch eine sehr detaillierte Diskussion zu. Gut, weiter geht's. Und zwar hat dann Alien, also so ist der Benutzername, sich mal darüber ausgelassen, also so bestimmte Gedanken zu Diaspora geäußert. Und zwar folgendes: Der ist jetzt auf Friendica derzeit. Also war auf Friendica, ist jetzt erstmal zu Diaspora für eine größere Zeit gewechselt. Und hat erstmal beide verglichen. Ja, also hat beides parallel laufen lassen. Und hat gemerkt, dass auch bei Friendica einige Sachen im Argen sind. Also auch bei Red Matrix meinte er wohl.
Ja, wer hätte es gedacht?
Ja, wie gesagt, das wissen wir ja auch alles. Aber Friendica wurde halt von vielen immer sehr positiv dargestellt. So von wegen, das ist total super und man kann so viele Sachen integrieren und überhaupt und so viele Features, die es ja in Diaspora nicht gibt. Aber es gibt so einige Features, die in Friendica, die es eben bei Diaspora gibt, und zwar die Tag-Suche. Und die Tag-Suche war für ihn persönlich sehr, sehr wichtig, weil er hat ein NSFW-Spielchen gespielt. Fand ich ganz interessant. Er hat sonst einen ganz normalen Stream gehabt, okay, und hat aber dem NSFW-Tag gefolgt.
Ja, aber das und ist nicht die Tag-Suche, sondern dass man Tags folgen kann.
Ja, genau. Ja, genau, das meine ich. Sorry, ja, genau. Das heißt, du gehst in deinen Stream, guckst dir dann so deine Linux-Beiträge an, deine Anarchisten-Beiträge, deine Atheismus-Beiträge, ein paar Comics und dann kannst du irgendwo eine nackte Muschi, also eine Katze. Ja, ja. Katzenbilder zum Beispiel.
Gibt auch flauschige Muschis.
Ja, die tauchen dann auf und das war für ihn halt irgendwie ein Spielchen. Er fand das total witzig, weil er war kurz geschockt und hat dann in sich hineingelacht. So ja.
Aber es so ist schon, das eigentlich ist es schon ein lustiges Spielchen, weil man weiß ja nie, man weiß ja nie, was hinter den Bildern kommt. Also manchmal, ich folge ja nicht dem NSFW-Hashtag, aber manchmal tauchen trotzdem NSFW-Beiträge im Stream auf. Und man weiß dann nie, was kommt. Meistens ist es ziemlich harmlos, aber bei manchen Leuten weiß man nicht so, ob das jetzt was ist oder nicht. Und dann kriegt man drauf und da ist man total überrascht. So, oh, ist ja voll langweilig. Oder, mach das weg.
Ja, und genau diesen Nervenkitzel, den hätte er gerne auch auf Friendica und Red Matrix gehabt und das gab es nicht. Und Friendica hat ja auch den Vorteil, dass es zu Diaspora föderiert, Red Matrix nicht. Und das ist halt sehr, sehr schade. Also das waren so seine Kritikpunkte mal in Bezug auf Diaspora und seinem Bezug auf Friendica und Red Matrix. Guckt euch's an, diskutiert ein bisschen mit ihm und ja, viel Spaß dabei noch. So, dann Pepone Futuro, den wir bisher noch nicht ein einziges Mal, glaube ich, in der Sendung hatten. Und Alien auch nicht. Und ja. Rebecca Catalina auch nicht. Aber endlich mal schön, so ein paar neue Leute dabei zu haben. Und zwar hat er darüber gesprochen, dass er mit einem Kollegen eine Debatte geführt hat, wie wichtig es doch ist, dass alle von Windows XP endlich wegkommen. Also natürlich, dass sie dann nicht unbedingt zu Vista umsteigen oder zu Windows 7 oder zu Windows 8. Sondern, dass sie grundsätzlich einfach sagen, hier, ich möchte ein Linux haben, natürlich am besten. Ja. Am besten.
Aber Windows 7 oder so wäre immer noch besser als Windows XP.
Ja, Windows 7 hat, ich habe extra nachgeguckt und Dottie war auch selbst sehr überrascht. Windows 7 hat noch eine Halbwertszeit im Sinne von, dass es noch Support hat, Unterstützung und mit Updates beliefert wird, bis zum irgendwie 3.2. oder 3.1. irgendwie sowas. 2015.
Ja. Gut, dann haben die Leute dann wieder ein Problem, aber das ist ihr Problem. Klar können sie zu links umsteigen, aber im Moment ist es immer noch besser, sie steigen zu Windows 7 um oder so, als dass sie Windows XP weiter benutzen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles ist besser als XP inzwischen.
Genau.
Und wie gesagt, er hat noch mal betont, dass es ein wahnsinniges Sicherheitsproblem ist. Hat da noch mal ein schönes Beispiel gepostet. Könnt ihr euch dementsprechend noch mal im Beitrag angucken. Und ja, einfach, dass den Leuten stärker bewusst wird, was sie denn da für eine tickende Zeitbombe bei sich als Rechner rumliegen haben, wenn sie denn Windows XP immer noch besitzen. Und damit auch zur Arbeit fahren und so weiter. Das ist vor allem ein ganz, ganz großes Problem. Gut, das dazu. Dann gibt es von den werten Kollegen Alan James.
Also, was ich schön fand noch bei dem Windows XP da, das ist halt, wo stand es hier? Mit diesem Verhalten raubt man also passiv fremde Menschen aus, weil man halt, was oben steht noch? Im Grunde genommen ist eine alte, ungesicherte Windows-Büchse heute dasselbe, als würde sich Bankräuber dein Auto als Fluchtwagen ausleihen können, weil du der Meinung bist, es in deiner Gegend nicht abschließen zu müssen. Und halt eben, es ist halt, wenn man Windows XP benutzt, kann es einerseits halt einem selber schaden oder noch schlimmer, man kommt in irgendein Botnetz und schadet damit passiv anderen. Mhm. Und das will man halt nicht.
Genau. So, jetzt kommen wir mal zu was Amüsantem. Und zwar Alan James hat mal so die Antworten, die typischen Diaspora-User abgeben würden zu den größten Fragen des Lebens gesammelt. Ja. Also was ist der Sinn des Lebens? Linux. Ja. Welche Karriere sollte ich auswählen? Also welche Karriere sollte ich angehen? Linux.
Ja.
Wo werde ich meine wahre Liebe finden? In den Arch-Foren, ja.
Ich war noch nie in den Arch-Foren, glaube ich. Oder doch, gut, ich habe da schon mal was gelesen. Ja, deswegen habe ich noch nicht meine große Liebe gefunden. Aha.
Ja, okay, gut. Das Problem ist, ich bin schon eine Weile in den Arch-Foren unterwegs und bisher habe ich die da auch noch nicht gefunden. So. What happened before the Big Bang? Also was ist vor dem Big Bang passiert? Höchstwahrscheinlich ein Kernel Panic. Also ihr seht schon, es ist sehr, sehr wichtig.
Das ist schon naheliegend.
Ja, wie gesagt, das könnt ihr auf jeden Fall euch nochmal den Rest, das war jetzt ungefähr die Hälfte,
reintun. Was ich ganz toll finde, ist, my grandmother needs a really simple operating system to serve the bla bla bla, Antwort Gentoo.
Für die, die den Witz nicht verstanden haben, Gentoo ist wohl eine der kompliziertesten, vor allem für Anfänger, kompliziertesten Distros, die es so gibt und zeitintensivsten, meiner Meinung nach.
Da gibt es noch so ein anderes schönes Zitat. Gentoo ist total einfach zu installieren. Es braucht nur 3 Befehle und dann kommt so irgendwie eine lange Zeile verknüpft mit halt Befehle, halt FDisk und Copy und Vim, irgendwie Config-Files und dann Make und dann Money-Config und bla. Und das war der erste.
Okay. Gut, das dazu. Dann Blume Svenja hat sich dann nochmal bedankt bei Anna Blume. Blume Svenja?
Ja.
Ja, Blume Svenja. Blume Svenja hat sich bedankt bei Anna Blume. Und Anna Blume. Ja. Und sie haben sich gegenseitig beblumt. Nein, sie haben und zwar für ein Rezept für Rhabarberschorle. Und dieses Rezept haben wir dann mal schnell rausgekramt.
Fischform?
Nein.
Nicht in Fischform.
Nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall habe ich dann mal einen Link zu diesem Beitrag dann dazu gepackt. Und zwar pottübergreifend. Wie genau das funktioniert, habe ich dann nochmal kommentiert und könnt ihr euch dann schön angucken. Auch wenn es nicht so schön formatiert ist, aber es sollte reichen, um es zu verstehen, hoffentlich. Dann kommt ihr auf jeden Fall auf das Rezept und müsst nicht nach dem Beitrag nochmal suchen oder nach den Hashtags. Weil da ist halt schwierig, dann wirklich Hashtags für zu finden. Gut, dann gibt's noch einen schönen Satz namens, also einfach nur eine Grafik, die ganz hübsch aufgebaut war mit einzelnen Logos von sehr, sehr großen sozialen Netzwerken. Und zwar, when the things you own end up owning you. Ein sehr schöner Satz, genau. Mhm. Die Dinge, die du besitzt, anfangen dich zu besitzen. Dann ist irgendwas nicht richtig. Gut, das dazu. Dann eine Aktion von Moritz Strom, den ihr hoffentlich alle kennt. Als Pirat, als Saarländer, als technikinteressierter Linux-User und auch sonstigem Zeug. Also er hat ein wahnsinniges Arsenal an Wissen und Interessen. Das ist sehr schön im technischen Bereich. Schaut euch das mal an. Und zwar hat er, baut er derzeit an einer Software rum, die sich CC Torrent nennt und so ein bisschen ähnliche Funktionen hat wie durch Media Goblin. Und zwar eher bezogen auf BitTorrent vertreiben, also das BitTorrent nutzen von BitTorrent, um damit CC-Alben zu verteilen. Das hat den großen Vorteil, dass, also ihr müsst ja normalerweise immer auf Yamendo gehen, ladet ihr euch das runter und so weiter, aber wenn ihr so eine Software habt, wo ihr dann draufgehen könnt und dann einfach euch das BitTorrent da runterziehen könnt und jeder zum Beispiel, jede Band sowas bei sich installiert haben würde oder jedes Netlabel, wäre das sicherlich sehr, sehr schön verteilt und die Serverlast des Netlabels wäre deutlich geringer, was ein großer Vorteil wäre. Teilweise wäre es auch sogar schneller, ne, weil der Server auch in seinen Möglichkeiten begrenzt ist. Je nachdem, wie schnell eure Leitung ist. Das dazu. Und als allerletztes noch ein Beitrag vom Ravenbird. Wie hätte es anders sein können? Eigentlich ist er auch was fürs Bullshit-Bingo. Und damit enden wir dann auch hier. Und zwar Künstler auf Diaspora. Er hatte einen Künstler raus oder eine Künstlergruppe wohl rausgegriffen. Die nennen sich Bark. Und die haben da einzelne Beiträge, die ihr euch da angucken könnt und haben auch einen eigenen Account auf Diaspora, sind aber bisher noch nicht so bekannt. Deswegen der Beitrag ist vielleicht ganz interessant, sich mal ein bisschen auszutauschen über Künstler hier auf Diaspora, wer sie noch nicht kennt. Gut, das dazu. Damit wären wir durch, glaube ich, oder?
Ja. Es ist vorbei. Schniff.
Ja, wie gesagt, nochmal der Aufruf an Leute, die Interesse haben, diese ganze Arbeit hier zu machen, nein, diese Sachen hier vorzubereiten, sich mit den Themen auseinandersetzen möchten. Und wie gesagt, für die ganze technische Seite gar kein Problem. Das macht alles Benjamin. Und ansonsten, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder irgendwelche Quellen braucht oder was auch immer, stehe ich gerne weiterhin zur Verfügung. Nur, wie gesagt, die Vorbereitungen selber werde ich nicht mehr in Angriff nehmen. Erstmal nicht. Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder. Das ist die Frage.
Was auch noch war, ist, Schnubi hat gesagt, er würde mitmachen, aber er hat halt auch keine Zeit, Themen zu suchen. Das heißt, wenn ihr jetzt Lust habt, hier Themen zusammen zu suchen, aber nicht moderieren wollt, dann wäre das auch eine Möglichkeit, dass jemand uns einfach Themen sucht und Schnubi und ich machen das dann on air.
Okay, ja gut.
Aber das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, vielleicht hat jemand dann keine Zeit oder Lust, da auf dem Stream zu reden, aber sucht total gern die Themen raus über diese Themen.
Ja, das Ding ist ja, Themen raussuchen, einfach nur Links und so weiter. Mhm. Ich glaube, damit ist die Arbeit. Ich weiß nicht, ob Dennis das so meinte, weil du musst die Themen ja auch vorbereiten. Es ist ja nicht
nur einfach nur. Ja, das kriegen wir dann
noch hin. Ich habe eine Linkliste und jetzt klicke ich einfach nach und nach die Seiten auf und habe sie nicht gelesen. Das bringt es dann natürlich auch nicht, sondern man muss sie ja schon gelesen haben. Mal gucken.
Ja, klar.
Ja. So, wie gesagt, das war's, glaube ich. Benjamin, ich danke dir vielmals für Stream und auch für die davorigen Sendungen und überhaupt fürs Beistehen und Mitmachen und Spaß haben und so. Doch, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, nur mir auch.
Everything has an end.
Ja, aber dir auch. Danke für eben halt Themen suchen und vorbereiten und bla. Das war schon ganz toll, weil eben ich habe keine Zeit und kann das auch nicht so gut, die Themen hier zu suchen und vorzubereiten.
Ich hoffe einfach mal, dass es den Hörern auch Spaß gemacht hat, sonst, ne?
Halt bis jetzt hat sich keiner beklagt. Also ich habe bis jetzt Hauptsache positives Feedback gesehen.
Was mich sehr, sehr freut und wie gesagt.
Deswegen kannst du doch nicht aufhören, Dennis!
Ja, bloß auf. Wir werden das sicherlich irgendwann vielleicht mal wieder aufleben lassen. Es ist noch unklar wann, aber es wird sich sicherlich irgendwann noch mal vielleicht eine Episode zu finden. Außerdem haben wir ja dieses Jahr noch andere Aktionen, die noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Haben wir. Ah, ja.
Oh ja, haben wir. Und
ja, das dauert noch ein Weilchen.
Natürlich. Aber vorbereitend und so ist doch alles wichtig.
Ja, aber dann will ich jetzt, dass du ab nächster Woche anfängst, das vorzubereiten. Du hast ja jetzt Zeit.
Nein, habe ich nicht. Ich muss ja die Uni und so.
Ach.
Kommt ja auch alles noch dazu. Ist ja nicht alles Pillepalle.
So. Ja, aber ging doch bis jetzt auch irgendwie. Du hast doch mindestens die Zeit für die Diaspora-Night, hast du doch jetzt Zeit zu viel.
Abwarten. Ja, genau, ich habe Zeit zu viel. Ich gerade. So, nächste Woche habe ich wohl gehört, ich glaube, das war nächste Woche, wird das wohl wahrscheinlich, wird Philipp wohl wieder ausfallen? Nee, war das nächste Woche? Ja,
ja,
das war nächste Woche.
Aber da müssen wir noch beraten,
für die Linux Lounge. Gibt. Genau, ach, da wird sicherlich einen Ersatz geben. Ansonsten machen
was,
wir das.
Was aber viel wichtiger ist, das steht immer noch falsch im Senderplan, muss ich dann gleich mal schauen. Diese Woche ist Mixtapes, ist am Donnerstag und am Freitag gibt es Machtdose.
Ja! Ist doch ja. Toll.
Ja.
Endlich wieder befüllter Sendeplan.
Ja, Wochenende ist immer noch so frei.
Ja.
Also falls ihr auch einfach mal so moderieren wollt ohne Diaspora Night, dann könnt ihr uns auch könnt ihr euch auch bei uns bewerben, so rum.
Genau, ihr müsst nicht unbedingt die Netzpolitik-Themen machen. Wie gesagt, ihr seid ja auch da relativ frei, da einfach vorbeizuschneiden und Hallo zu sagen. Und wir werden dann
die Diaspora Night steht auch noch im Senderplan.
Ja, ja, das kriegen wir alles. Das wird auch dementsprechend rausgenommen.
Also noch ist sie nicht raus im Senderplan. Ihr habt noch die Chance, euch zu melden. Dann gibt es in genau. 2 Wochen wieder eine Diaspora Night.
Genau so sieht's aus. So, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Passt eigentlich zeitlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, so, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir hoffen, wir haben euch genug unterhalten. Und ja. Informiert. Dann bis zum nächsten Mal in anderen Sendungen.
Ja, ich weiß nicht, ich bin nicht in anderen Sendungen.
Ach, wir werden auch für dich noch eine Unterkunft finden.
Ja,
ansonsten machst du nächsten Montag mit.
Ja, das könnte ich machen. aber eben die Sendung, also sonst eben Dennis gibt es in der Linux-Lounge weiterhin, alle 2 Wochen.
Ja, natürlich.
Und mich halt nicht, vielleicht eben mal so aushilfsweise. Und wie sonst müssen die Leute halt anfangen, meine Let's Plays zu schauen oder so.
Haben wir eigentlich gesagt, dass morgen Fahrt ans Feierabend ist?
Ja, aber der ist ja immer. Aber ja, den können wir auch noch erwähnen. Fahrt ans Feierabend morgen.
Genau. Gut. Dann schönen guten Abend und bis demnächst.
Ja, der Deo schreibt Supertoxin in den Feierabend. Nee. Ja, Mumblefort war lustig, aber ich war auch Aufwand, habe ich gemerkt, da die ganzen Lieder zu sortieren und da ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und Faldi ist da auch irgendwie 2 Stunden vor der Sendung relativ gut beschäftigt damit. Ja, aber dann verabschiede ich mich auch mal hier. Ja, tschüss und hoffentlich bis bald.
Jo, tschüss.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.